Hallo, mein Name ist Eckart von Hirschhausen und das ist eine Kochsendung.
Ich habe tatsächlich nachgedacht, das neue Buch Der Penis wächst mit seinen Aufgaben zu nennen, weil das Branchengerücht geht, dieser Eckart von Hirschhausen-Titel, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, wäre der optimale Titel.
Von welcher Branche reden wir? Von der Alkoholbranche oder von der Buchbranche? Oder ist das eine Branche?
Den Teilbereich der Buchbranche, die sich ausschließlich über den Titel verkauft. Kennen Sie dieses, ich trinke Uso, was machst du so?
Das ist Buch.
Sowas ist dann, wow,
das ist ein Titel. Das ist Reiseliteratur, oder?
Also das ist ein Bahnhofskiosk.
Tommy Jaud.
Reiseliteratur ist eine vornehme Umschreibung. Das ist, das ist sowas. Da gibt es dann unendlich viele MeToo-Produkte. Eins fällt mir ein, das ist von Pieper. Auf Heineken können wir uns einigen. du sagst es. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Ich möchte jetzt wieder regelmäßig einen Podcast machen. Wegen zahlreicher Zuschriften zu dem Thema. Und Matthias würde auch mitmachen, allerdings sorgt er sich ein bisschen um seine Reputation, die ich ihm zerschießen könnte, seine Online-Reputation.
Es geht nicht um meine Reputation, es geht um all das, was mich zum Menschen macht, auch im Auge von anderen. Also mit dir einen Podcast zu machen, ist potenziell gefährlich, aus mehreren Richtungen. Inhaltlich und körperlich. Ich kann mir vorstellen, dass einem die Menschen manchmal in den Kragen möchten. Ich weiß halt auch nicht, wie schlau, also selbst wenn du ausfällig werden würdest oder wieder irgendwelche Sachen sagst, die zu Welding Gates führen, die wir kennen und lieben, ich kann mich einfach zurückhalten, aber dennoch bin ich immer der dann mit dir diese Podcast-Folge gemacht hat. Also ich muss ja nicht sagen, ich muss ja nicht mal zustimmen.
Ja, aber es passiert ja nie was. Es passiert ja tatsächlich nichts.
Ja, aber...
Ich bin so
auf Harmonie...
Ach nein.
Ich weiß, ja, das ist scheiße, bin ich auch nicht.
Aber es ist doch... Also ich kenne wenig, was so lustig ist, wie von Stefan Urbach gehasst zu werden. Das ist, ich finde, dann hat man alles richtig gemacht im Leben.
Stefan Urbach ist der...
Nee, der Pirat. Der hat auch irgendeine Funktion da. Die haben ja manchmal... nehmen ja sowas wie eine Funktion ein... Und ich glaube, der ist die Cheffrisur da. Denn der hat, ich glaube, der ist irgendwas
in... Siehst du, meinte, das meine ich. Das sind genau das, für ein flapsiger Spruch, nicht überlegt, Bier auf, das ist die... Das mag jetzt noch lustig sein, wenn wir in anderthalb Stunden sind, dann ist es halt eben nicht mehr dieser flapsige Spruch, sondern es ist eine nicht zu korrigierende Aussage, die dann zu Shitstorms führt, an denen ich... Also, das ist gefährlich.
Wie fern ist das gefährlich?
Macht dich nicht mit einer Sache gemein, auch wenn es eine gute ist.
Bin ich in dem Fall die gute Sache?
Nein. Nein, das möchte ich ausschließen. In dem Fall wärst du, das ist eine Frage der Perspektive. Du kannst in deinen ganzen Welding
Gates. Du willst dich mit mir nicht gemein machen.
Naja,
also bei manchen. Das erinnert mich an eine Bibelstelle.
Kain und Abel.
Ehe der Hahn dreimal gegräht hat, wirst du mich dreimal verraten haben.
Du sagst jetzt, du bist Jesus.
In dem Fall, siehst du, das ist ein Vergleich. Von Verrat, nicht von mir und meinen Überwasser-Gehfähigkeiten.
Ja. Also wir hatten jetzt...
Das ist ganz lustig. Das ist tatsächlich sehr lustig, dass ich hier auf einmal als der Gott sei bei uns des deutschen Feminismus hingestellt werde.
Das stimmt. Ich habe dich eigentlich kennengelernt als wirklich jemand, der... in meinem Umfeld wahrscheinlich der reflektiertesten und ausdifferenzierendsten Menschen. Die Frage ist, was du dir überlegen, was eine Lehre sein kann aus all dem, was passiert ist. Muss natürlich sein, ob für die Pointe, der Weg, wo man erklärt über drei Sätze, während eine Pointe einen halben Satz braucht, ob dieser Weg nicht manchmal nötiger ist als die Pointe. Du weißt, was ich meine?
Ich würde dir blind zustimmen, wenn es nicht um mich gehen würde. Worum geht es?
Ich weiß nicht, worum es geht. Ich esse ein Lebkuchen. Also wir sind einfach, ich möchte einfach, dass wir, wenn wir podcasten, die Schere im Kopf haben. Das ist mir inhaltlich wichtig.
Matthias Richel ruft nach Beschneidung.
Okay, ja. Ich schon wieder. Was? Schon wieder. Was? Das machen gar nicht.
Gerne habe ich eine Schere im Kopf. Matthias kommt aus dem Urlaub und war auf Kuba.
Ja. Manche sagen, es war Urlaub, das sage ich auch. Andere behaupten, ich war in diplomatischer Mission unterwegs. Aha. Aber es war Urlaub.
Hast du dir was fürs Krankenkassensystem abgeschaut?
Die haben kostenlose Krankenversicherung, das ist also Krankenversorgung auf ziemlich hohem Niveau. Hat aber abgebaut, aber dazu vielleicht detailliert später.
Detailliert später?
Ja.
So kriegst du Hörer vergrault.
Später mehr über
das später, Krankenhaus.
Naja, jetzt kommt ja nicht ein Werbeblock. Jetzt kommt erstmal die langsame Ranführung an überhaupt Themen.
Ja, das ist nämlich, Zustimmung, wenn man ohne Pointen das Ganze macht.
Ja, Zustimmung, ich war in Kuba. Ja, es war Urlaub. Und dieser Urlaub war wahnsinnig wichtig. Einfach, weil ich schon verdammt lange keinen Urlaub mehr hatte. Und auch schon immer gerne nach Kuba wollte. Meine Freundin und ich sind dort 3 Wochen lang durch Kuba gereist. Also wir haben nicht so ein... wenn man aus Deutschland eine Reise bucht nach Kuba, ist das meistens so ein All-Inclusive. Also es gibt, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit oder andere Reiseangebote, wenn man jetzt pauschal reist, das zu machen. Das heißt, man hat so All-Inclusive. Und da sind wir ja jetzt
anders konsumiert. Das heißt, du bist in so einem Club und darfst da konsumieren.
Du kriegst ein Bändchen und kannst da halt alles machen. Und wir haben uns aber für einen anderen Weg entschieden. Wir haben uns entschieden, wir nehmen uns einen Mietwagen. Das hatte dann Notwendigkeiten auch dazu. Also der öffentliche Nahverkehr ist relativ blöd, gerade wenn man die Insel erkunden will, von 3 Wochen. Deshalb haben wir uns für Mietwagen entschieden und haben dann immer bei Privatleuten übernachtet, die ganzen 3 Wochen, bis auf 2 Nächte, wo wir uns dann sowohl die letzte Nacht als auch mittendrin mal ein Hotel geleistet haben.
Was war der Pauschal? Pauschal war die Reise, ihr wart untergebracht, aber...
Nein, wir waren überhaupt nicht untergebracht, wir haben nur die Flüge gehabt.
Aber ja. Du hast auch All-Inclusive gerade gesagt.
Nein, das haben wir eben nicht gemacht.
Okay, jetzt habe ich erst verstanden.
Genau, ja. Also wenn du in Deutschland eine Reise buchst, normalerweise kannst du nur All-Inclusive. Wir haben aber gesagt, wir buchen nur den Flug und machen selber eine Reise.
Okay. So. Und Privatleute wie findet man die?
Das sind unterschiedliche Wege. Also erstmal, die Privatleute sind, das sind nicht die privaten Privatleute, sondern das sind Privatleute, die eine Lizenz haben, an Touristen zu vermieten.
Okay.
Die haben da so ein Zeichen an der Tür und dann findet man die. Da kann man, in Deutschland findet man, und so bei TripAdvisor und so, kann man die Leute finden, die das dann machen. Das bietet sich aber wahrscheinlich gerade bei 3 Wochen Tour, bietet sich halt, um Flexibilität zu wahren, nur an so die ersten 3 Nächte oder so zu sichern. Das haben wir auch gemacht. Wir waren die ersten 3 Nächte in Havanna und haben dann ab Havanna begonnen, vor Ort die nächste Übernachtung zu organisieren. Also wir haben einen sehr guten Reiseführer dabei gehabt von Stefan Lohse, den kann ich nur empfehlen. Gerade wenn man überlegt, ob man den Lonely Planet oder den Stefan Lohse nimmt, dann nimmt den Stefan Lohse. Und haben dann dort standen auch sehr gute Hinweise, wo man gut übernachten kann, bei welchen Leuten. Und dann haben wir aber die einzelnen Vermieter selbst auch immer noch, ja, wo, in welche Stadt fahrt ihr morgen? Hier, fragt doch mal den und den. Also die haben auch so ein Netzwerk und schustern sich gegenseitig die Touristen zu.
Wie groß ist Kuba überhaupt?
Die Zahlen jetzt genau im Kopf habe ich nicht.
Keine,
also
keine in, Zahlen,
genau, aber also lang sind schon so 1000, also sind schon, also sind schon so 1000 Kilometer.
Wenn man also von, einmal rund um.
Nee, wenn man von, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, ob man, wenn man von Osten nach Westen komplett durchfährt, sind es 1000 Kilometer.
Das habt ihr gemacht, oder?
Nee, wir wollten soweit, also 3 Wochen schaffst du dann nicht, wenn du es intensiv machst, so wie wir, also auch wirklich mal was sehen und nicht jetzt jeden Tag fahren. Und wir mussten halt abbrechen, wir sind erst in Westen gefahren, von Havanna in Westen, haben da ein bisschen was gesehen und sind dann weiter in den Osten gefahren und wollten auch noch weiter, mussten aber abbrechen, weil halt Hurricane Sandy da halt drüber ging und in der Stadt in Camagü wären wir am nächsten Tag gewesen und dort ist der Sturm durchgegangen und wir haben unsere Vermieterin zu dem Zeitpunkt hat gesagt, fahrt mal da morgen nicht hin, da gibt es einen Zyklon. Das war auch die einzige Informationsquelle, was anderes. Und das war dann Hurricane Sally. In Kuba sind 55 Menschen gestorben. Ja, das hört man aber nicht so oft in den Medien.
Ja, das habe ich im Facebook deiner Freundin gesehen, dass irgendwie diesen Hinweis,
ja,
dass es das da auch gab. Ja. Das ist ja auch, wir sind von ein paar Leuten gebeten worden, uns über Mediensituationen und zu unterhalten, auch wegen Frankfurter Rundschau und so, weil wir ja mit einigen Journalisten befreundet sind. Und das ist auch so ein journalistisches Thema seit einiger Zeit, dass man im Grunde, ging uns schon bei Spreeblick so, im Grunde kannst du nur über was berichten, was auch einen Bezug hat hier zu unseren relativ direkten. Ich hatte das oft mit Fred, dass Fred sehr interessante Artikel geschrieben hat über Afrika. Niemand hat es geklickt. Es ist absolut niemand. Also man
du musst halt immer den Vergleich, du musst halt immer in Relation setzen.
Ich habe ihm das auch gesagt, dass das eigentlich da sein muss. Und das ist da siehst du schon, wie schnell du in dieser Falle bist, wenn du in gewisser Form davon abhängig bist, dass es geklickt wird oder aber auch selber ja willst, dass deine Artikel geklickt werden, dann ist das ganz schwer. Und das bei einem, also du kannst ja bei Spreeblick davon ausgehen, dass die Leser von sich selber sagen würden, wenn du sie fragen würdest, Afrika, interessiert euch das? Total. Absolut. Es hat, so wie ich mich erinnere, waren das immer Themen, die auch in Mainstream-Medien vorkamen, die bei uns gut gegangen sind. Es ist ganz, ganz schwierig, mit einer Nische irgendwas zu besetzen.
Ja, eine Nische kann man damit besetzen, aber
du kannst das, den Mainstream nicht verlagern, was die Themenauswahl angeht. Und jeder Journalist, der ankommt mit einem Kuba, ist das auch, sagt, ja, prima. Es interessiert, es gibt doch tausend Satiren, wo diese tausend braune Menschen sind irgendwo gestorben. Es ist ja so. Also wenn du ein Schiff hast in Ägypten, wo tausend Menschen sterben, dann ist das eine Meldung im Vermischten. Wenn du dasselbe in der weißen Welt hast, die Katastrophe des Jahrtausends.
Ja, auch Deutsche unter den Opfern.
Ja.
Ja, absolut.
Und man kann es selbst, wenn du drin bist, halt im Grunde nicht ändern. Weil tatsächlich, das ist ja eine ganz komische Rückbeeinflussung. Du schreibst drüber, keiner klickt. Okay, schreibst du nochmal drüber. Weißt schon, okay, es passiert nichts. Also du kannst das ja dadurch, dass du, wenn du online publizierst, kannst du es ja relativ gut nachhaken. Ne? Das ist auch ein großes Problem von Online-Medien, dass du, wenn du dir anguckst, was besonders gut ankommt, sind ja einfach wirklich Kurzmeldungen über nichts. Ne? Wenn ich sage, oh, Tom Hanks hat, wenn das nicht so gut gefallen, hat das 50.000 Likes.
Ja, das hat was damit zu tun, also gerade die Tom Hanks Geschichte, und das war jetzt vielleicht das total auszidieren, sondern mein Eindruck war der, dass wir einerseits so eine, ja, es kommt aus Amerika, es kommt aus Hollywood, dann werden die schon recht haben, und dann auch dieser deutsche Selbsthass. Also dieser deutsche Selbsthass auf diese Samstagabendunterhaltung. Niemand interessiert scheiß Wetten das, aber wenn es dann verkackt wird, ist total wichtig. So, das ist absurd.
Ja, das ist ganz seltsam, weil diese Sendung kannst du ja nicht. Wie will ich die gut moderieren? Was mache ich denn da? Also wenn du entsprechend auf Moderne gebürstet wärst, dann würdest du die wahrscheinlich von Joko und Klaas und Joko machen lassen und hättest dann halt einen Skandal nach dem anderen wahrscheinlich in... Ich weiß auch nicht, war das ein Skandal oder war das nur in unserer Welt irgendwie, dass sie diese Frau angefasst haben? Hast du das überhaupt mitbekommen oder warst du da gerade auf Kuba? Die haben in irgendeiner Sendung... Hat der eine den anderen die Aufgabe gestellt, eine Frau an die eine Frau an die Brust zu fassen?
Bei Joko und Klaas.
Ja. Was sie auch so mehr oder weniger gemacht haben. Sie sagen, eigentlich haben sie das nur so getan und die Frau hat auch irgendwie im Nachhinein eingewilligt. Das hat auch ein Blog-Skandal gegeben. Ich weiß nicht, ob er übergeschwappt ist in die reale Welt in irgendeiner Form. Was da aber auch wieder ganz interessant war, war dieses, die haben gesagt, sie haben einen Fehler gemacht, das ist falsch und das war überhaupt nicht okay. Auch eigentlich schon in der Sendung, es war halt klar, dass das eigentlich nicht geht. Ne? Und gleichzeitig haben sie halt nicht gesehen, wie sehr diese Leute, die darauf beharren, dass das nicht geht, sich professionalisiert haben und mit einer einfachen Entschuldigung du da nicht mehr rauskommst aus der Nummer. Es wurde halt wirklich gefordert, dass die gefeuert werden, dass irgendwie Medientraining gemacht wird, dass ein Sicherheitsrat installiert wird in den Medien, dass sowas nie, nie, nie wieder vorkommt.
Da wird halt jeder zum Campaigner. Also wenn du halt, das ist Wechselwirkung, ne? Du schreibst, unabhängig von dem Fall selbst, den ich ja wirklich jetzt zum ersten Mal gerade höre, aber es ist ja total im Community-Management ja auch interessant zu beobachten. Es gibt diesen Aufregungsmoment von Einzelnen, dann gibt es den bestätigenden Moment auf den Aufregungsmoment. Ja, ja, das stimmt, oder ich like nochmal den Kommentar. Und der sich aufregt, fühlt sich wahnsinnig bestätigt und regt sich weiter auf. Und daraus entsteht eine Multiplikation, die sich immer weiter entgrenzt von dem eigentlichen Fall, weil dann der Zirkel immer enger wird und die Leute sich immer gegenseitig mehr bestärken. Du löst dich also selbst von dem auf und dann kommt noch dazu, ach ja, und früher haben die auch schon. Und früher haben die das und das gemacht. Und es addiert sich zu so ganz viel und du erreichst eine Kampagnenfähigkeit sogar, indem du dann sagst, was können wir tun, was können wir machen. Und es können 3, 4, 5 Stimmen sein bei 7.000, die liken oder so. Mhm. Aber die können dann relativ schnell kann man Kommentare erzeugen, weil wenn 4, 5 Leute kommentieren und 4, 5 Mal kommentieren, sind da einfach schon 25 Kommentare mit einem Duktus.
Das ist eben auch die Realität meiner Shitstorms, die ich erlebt habe, ist, dass das wahnsinnig wenige Menschen sind und es ist daher auch fürchterlich irrelevant. Und es sind halt Leute, die professionell auf sich bei Twitter sitzen und vor sich hinschreiben. Bitte?
Aber dass ich glaube, das manifestiert sich oder wird sichtbar in so einen Shitstorms. In der Regel sehen Kommentarspalten unter Blogs immer so aus. Also man schreibt für sein Publikum oder gegen sein Publikum.
Ob in Blogs, also mit den schlimmsten Kommentarspalten halt kenne ich komischerweise aus der Taz. Ich weiß auch nicht warum. Also die Taz muss unglaublich beknackte Leser haben. Und die FAZ hat dasselbe in grün, aber irgendwie mit Doktor beknackt ist das dann. Das ist dann, ich habe da eine Zeit lang gebloggt. Die wollen immer noch ein bisschen klüger sein als du und reden dann auch so wahnsinnig gespreizt. Also so, es ist wirklich so, es ist ganz, ganz, ganz bemüht und ganz...
Aber ich fand, ja, das stimmt, aber da, dass die Sendung, also die ihr gesendet habt sozusagen in dem Blog, schon eure Pseudonyme und so, die sind natürlich, die haben ja einen Anspruch formuliert oder auch einen Duktus mit denen, was Don Alfonso für Fotos benutzt und so weiter und so fort. Das ist ja ein...
Das hat er bei sich im Blog aber nicht. Ich finde übrigens, dass Don Alfonso einer der wenigen ist, die das wirklich übertragen bekommen haben in Mainstream-Medien, seinen Blog-Erfolg tatsächlich. Also ich kenne ja die Klickzahlen, die er da hat bei der FAZ. Und das ist wirklich erfolgreich, was er da macht.
Völlig unbenommen. Die Frage ist natürlich bringt die FAZ als Medium auch eine Menge Klickzahlen schon mit.
Es geht.
Ja, aber die Querverweise von Startseite auf Blog, den kriegst du ja hin. Und, ne? Also geht nicht. Das will ich gar nicht unterstellen, aber du hast natürlich ein gutes Ausgangsmaterial. Wenn du dann halt schaffst. Also,
du wärst teilweise erschrocken, wenn du die Klickzahlen in deutschen Online-Medien kennen würdest. Also, ich meine, kennst du die nicht zum Teil noch von der Zeit?
Ja, aber das hat sich
ja. Das hat sich geändert.
Das ist, als wenn du mich fragst, als wenn du Fußball der 60er mit dem Fußball von heute vergleichst, fragst, Fußball, kennst du das doch früher auch?
Ich glaube tatsächlich, was online funktioniert, ist Spiegel Online und Bild.de. Und das sind auch die beiden einzigen Medien, die überhaupt verstanden haben, was da gemacht werden.
Ja, das ist Boulevard leider. Im Kern ist das Boulevard.
Ja, aber in...
Auch wenn man... Das ist gar nicht... Ich hab übrigens gar nicht...
Ich meine, nicht Boulevard, funktioniert im Sinne von, das ist gut. Ich meine, ja, aber im Sinne von...
Also natürlich ein zweischneidiges Schwert. Was die Frage, man muss ja schon fragen, wenn es funktioniert, ist es gut? Also die Frage, es genügt vielleicht den eigenen subjektiven Qualitätsansprüchen nicht an Journalismus?
Also Bild.de ist irgendwie, es ist anders etwas als die Bild-Zeitung, an die ich mich erinnere, aber es ist immer noch, also kürzlich habe ich da einen Artikel gelesen und mich gefragt, ob die vielleicht einfach doch dumm sind. Also nicht die Macher überhaupt nicht, aber die Leute, die da schreiben, vielleicht können die nicht googeln, vielleicht fehlt denen irgendwas, dass sie merken, oh, hier schreibe ich gerade eine Tatsachenbehauptung, vielleicht gucke ich mal nach, ob das stimmt. Vielleicht ist es überhaupt nicht nötig, also vielleicht sind die auch wahnsinnig schlau und lassen es aus Gründen weg. Es ist aber nach journalistischen Maßstäben ungeheuer schlecht und trotzdem ist es eine Seite, die wahnsinnige Verweilzeiten hat, dadurch, dass die Videos
riesige,
haben.
Genau, und so. Riesige Bilder, Videos, kleine Texte,
schnell zu kommunizierende Texte. Das ist, was wirklich wesentlich ist und was banal klingt, ist, dass dann ganz viele Online-Medien immer noch überhaupt nicht ihre Technik beherrschen. Also teilweise ist es bei Online-Medien so, als würdest du den Hausmeister anrufen müssen oder den Fax schicken müssen und der Hausmeister kommt in 3 Wochen mal und schaut. So.
Ja, es gibt so zwei Entwicklungen. Erst einerseits das, völlig klar. Also nicht nur die Prozesse, sondern auch die Seiten sehen oft so aus, als wenn genau das zutrifft, was du sagst. Andererseits finde ich es absurd, dass heute dem Redakteur, also dem, der Inhalte produziert, dass man dem unterstellen muss, der muss halt im Kern, also weil die halt beschissene CMS-Systeme haben, im Kern auch noch totaler Techniker sein. Und hier ein Teaser anlegen, das und das und das und das. Das heißt, wenn du jemanden vorher, einen Journalist, früher gesagt hast, du musst auch den Setzkasten bestücken. Das mag heute alles einfacher sein, das mag alles auch ein anderes Level haben und so weiter und so fort. Aber vom Gefühl her, also ich möchte ja gerne einen Journalist haben, der halt googelt, der sich die Zeit nimmt oder der halt mal nicht nur googelt, sondern mal rausgeht und das hätte ich auch gerne online. Als jemand, der die ganze Zeit SEO optimiert, irgendwelche Vorschauen erstellt, verteckt,
kategorisiert. Klingt das so, als hätte ich das gesagt. Also das finde ich gerade nervig. Das war bei der FAZ von uns gewollt, dass wir die Fotos machen und so. Manche finden ja auch, das gehört heute zum Journalisten. Ich kann gar nicht fotografieren. Also ich kann nicht einen Knopf drücken, aber ich habe überhaupt kein Auge dafür und ich wüsste auch gar nicht, warum ich das sollte. Also ich schreibe Texte und erwarte dann eigentlich, dass sie in eine Umgebung kommen, wo das funktioniert. Ich kann natürlich auch Sachen online stellen, wenn es ein einfaches System ist wie WordPress oder so bei meinem Berliner Zeitungsblog da, aber ich kann, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Hierarchien teilweise so undurchschaubar ist. Also ich weiß nicht, ob das weiß wahrscheinlich nicht jeder, aber wenn du als Freier irgendwo schreibst, weißt du teilweise, du kennst die redaktionsinternen Entwicklungen nicht. Du hast auf einmal einen neuen Chef, du kriegst eine neue Mail-Adresse, du musst den aber niemals gesehen haben. Du schickst einfach nur eine neue Mail-Adresse, deine Texte. Und dass ich jetzt wüsste, wer der Techniker ist bei der FAZ oder bei der Berliner Zeitung oder bei der Rundschau, oder so, ist völlig absurd. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und das ist eben der Unterschied natürlich, wieder bei Spreeblick, wo ich sagen konnte, Max, guck mal, da ist ein Fehler, kannst du das mal machen? Und eigentlich braucht man diese Flachheit. Du brauchst einen Ansprechpartner in der Technik. Und der Techniker ist genauso wichtig wie der
Grunde. Diesen Sprung, den hast du ja, wenn du eben fest in der Reaktion bist, den hast du ja da auch. Also du hast ja den Sprung, lass das mal, das muss die Technik machen oder so. Ne? Mhm. Den hast du ja auch, das Problem, was wir argumentieren, oder du argumentierst natürlich aus einer Erfahrungswert, die halt wahnsinnig einfach ist. WordPress ist wahnsinnig einfach. Normale Online-Medien arbeiten mit CMS-Systemen, die mehrere Sachen leisten müssen. Einerseits online, teilweise sind die gekoppelt an die Printausgabe, pipapo, bla, bla, Schnittstellen. Das und das und das ist auch nicht, dafür brauchst du halt auch einen Techniker. Das ist
total. Ja, aber du siehst ja, bei Bild.de können die zum Beispiel offensichtlich, wenn Wahlen in den USA sind, ein großes Video auf die erste Seite packen.
Ja, das sollte aber kann jeder können. Also es kann doch jeder.
Kann jeder können, aber dann schau mal, was bei anderen
ist. Die Frage ist, haben sie den Inhalt für dieses Video, diese 6 Stunden da live zu streamen? Das ist eine redaktionelle inhaltliche Entscheidung.
Ich habe das nicht gesehen und ich glaube, bei Bild haben die mittlerweile ja auch Köpfe dadurch, dass die einzelnen die Chefetage, du kannst eigentlich bei der Bild, glaube ich, sagen, so in den höheren Hierarchien hast du da völlig normal intelligente Menschen und die sich dann ich war schon auf Partys, wo nur Bild-Leute waren. Und der Rest ist halt wirklich wie eine besoffene Burschenschaft. Oder Polizei. Also das ist ungefähr so.
Oder Polizei.
Das ist so diese Denkart. Also einfach keine, da arbeiten halt wirklich keine Intellektuellen. Ja, das ist nicht dasselbe Publikum. Das sind völlig andere Menschen als bei der Berliner Zeitung. Ein anderer Menschenschlag. Also du guckst mich wieder an, als wenn ich hier irgendwelche fürchterlichen Sachen sage.
Gar nicht. Ich lausche gespannt.
Es ist, wenn du es erlebst, nicht so, dass da wunderbare Menschen zufällig verführt worden sind, eine böse Zeitung zu machen, sondern die machen eigentlich im Grunde die Zeitung, die man von ihnen erwarten würde. Und erstaunlicherweise ist das im Grunde meistens so. Die Leute von der FAZ sind so, wie man es erwarten würde bei der FAZ. Ja. Das ist im Grunde so. Also man kann sich überhaupt, wenn man schreibt, sehr wenig verstecken. Und was nun aber das angeht, dieses Springer ist sehr schlagfähig. Also Springer möchte noch eine Zukunft haben. Das ist das, was man da merkt.
Ja, den meisten Umsatz machen die online wenig mit dem Content, sondern mit den angeschlossenen Shopsystemen. Die Frage ist, ist die Zukunft des Journalismus ein angeschlossenes Shopsystem? Volksprodukte und so weiter und so fort. Also jetzt, da muss man gucken, wo wird die Kohle gemacht. Natürlich machen die auch Kohle mit Werbung. Aber die Umsätze, die richtigen Umsätze sind marketinggetriebene Sales-Sachen einfach. Schnell rotierende Konsumgüter.
Ich bin mittlerweile, habe ich den Eindruck, dass wenn eine Zeitung anfängt zu sparen, kann sie sich offensichtlich nicht mehr halten. Ich glaube, im Grunde könnte man die Insolvenzverfahren abkürzen, wenn man merkt, so okay, ich muss hier anfangen, an Artikeln zu sparen, dann kann man eigentlich aufhören. Also die Berliner Zeitung hat ja eine gemeinsame Redaktion mit der Frankfurter Rundschau und da gibt es mittlerweile ein mehr oder weniger eine Art Ressort für lange Texte. Also so läuft das dann halt. Ne? Und das ist halt die Chronik eines angekündigten Todes. Das kann man kaum anders sagen. Das ist, das wissen da auch alle. Das ist auch der Geist da. Die wissen, du kannst aber, das hast du bestimmt auch schon erlebt, du kannst von unten nichts besser machen. Ne? Wenn von oben die Vorgaben nicht klar sind und eine klare Strategie gefahren wird, kannst du... Die Berliner Zeitung hat bei dem Reporterpreis 4 Nominierungen für das Magazin. So. Magazin wird aber trotzdem umstrukturiert zu mehr so Service und Fakten, bla. Das spielt. Es gibt da überhaupt keine, wow, das hat Erfolg, wir machen das vielleicht noch besser, noch erzählerischer, noch längere Texte. Sondern es gibt, da haben wir einen Text zum Beispiel von mir und dann wird der in der Frankfurter einfach abgedruckt für ein Viertel, also ich kriege dann nochmal ein Viertel des Honorars und ich muss dann immer denken an, dass mein Vater irgendwie baut ein Haus und dann soll er die Pläne nochmal für 25% an andere verkaufen oder so. Die sich so aufkröpfen und die am liebsten das ganze Internet abschalten würden, um irgendwelche Piraterie oder sonst was zu verbieten, beklauen ihre eigenen Autoren, wo es geht. Wo immer es geht. Also wenn sie mir nichts geben müssten, würden sie mir nichts geben. Und du hast, du wirst da auch nicht drüber informiert. Also ich finde immer wieder Texte von mir in der Frankfurter Rundschau. Ich habe einen Monat damit zugebracht, immer wieder zu fragen, wie das eigentlich kommt und wo da die Strategie ist. Das Ding ist, da will niemand was Böses, es weiß nur niemand mehr. Es ist wie in den letzten Tagen der DDR. Wenn du so ein Konzern im Sterben hast, dann ist das immer dasselbe. Da weiß keiner mehr was. Du kannst auch niemanden mehr fragen, hallo, Entschuldigung, was ist da eigentlich los? Warum steht meine Kolumne im Panorama-Teil der Frankfurter Rundschau, die eigentlich im Blog der Berliner Zeitung stehen müsste? Aber das weiß niemand. Es gibt niemanden, der dir das beantworten kann. Und wenn es so weit ist, dann ist es halt nicht wahnsinnig erstaunlich, dass das kein irre erfolgreiches Produkt ist.
Ja, im Kern zeigt es noch was völlig anderes, was mir da bloß auffällt, ist halt, dass du natürlich, dass du erfolgreiche, gerade Printprodukte, guck dir die Zeit an, die zulegt, sowohl in Reichweite als auch in Auflage, bei den Abonnements auch, oder andere, vor allem Wochentitel, die zulegen, dass sie haben etwas, die unterscheiden sich komplett an einer Stelle von der Berliner Zeitung und von der Frankfurter Rundschau. Und ich meine damit nicht, die, wann sie erscheinen, sondern das sind unique Produkte. Mhm. Zeit-Content wird für Zeit produziert. Ob der noch Zeit online zweitverwertet wird, das ist erstmal egal, aber du schreibst für die Zeit. Wenn du eine Zeitung hast, nun beißt sich das regional vielleicht, das ist die regionale Verknüpfung zwischen Frankfurter Rundschau und Berliner Rundschau, Berliner Zeitung nicht so, die regionale Trennung ist da ein bisschen größer, aber zeigt trotzdem, wenn deine Inhalte so austauschbar bleiben, und du bist ja ein Beispiel von mehreren, also die haben ja einen gemeinsamen Mantel auch und so weiter und so fort, also wenn diese Austauschbarkeit, wenn der Markenkern, so blöd es dann klingt, nicht mehr sichtbar ist. Also wofür stehst du eigentlich? Wenn man nicht weiß, wofür man steht, dann ist natürlich die Austauschbarkeit auch
am Markt total schlimm. Die Sache ist ja, dass das völlig klar ist.
Ja. Also das wäre...
Ja, aber sie arbeiten ja dagegen, aus
Kostengründen. Das ist halt der Punkt. Das scheint ja... Es gibt ja Wirtschaftszweige, wo das funktioniert. Ne? Dass ein Porsche zu so und so viel Prozent ein VW ist,
übrigens ganz kurz, Zeit online oder Zeitartikel erscheinen bestimmt auch mal im Tagesspiegel.
Dass Tagesspiegel erscheint auf Zeit.de irgendwie.
Ja, aber garantiert, falls jemand es besser will, aber trotzdem bleibt es so, es ist anders.
Es ist natürlich, man muss da manchmal ein bisschen an Karstadt denken, dass natürlich diese, man könnte im Journalismus auch von Angeberprodukten reden oder Premiumprodukten. Wenn ich mit der Zeit rumlaufe, Zeit ist was in vielen Haushalten, ich kenne, wo ich mal rumliegt.
Ja, Coffee Table.
Ja, die hat ein bisschen Coffee Table Charakter. Ne? Und ja, Frankfurter Rundschau hat das nicht. Hat einfach nicht das klare, positive Image. Das hat eher, also ich,
Wir reden da beide ein bisschen wie die Blinden von der Farbe.
Ja,
beide
genau, nicht, das nicht ist kennen, das. Ich kenne halt, die Frankfurter, ne? Rundschau nicht. Also natürlich, wenn die mal. Weißt du, wo ich die Frankfurter Rundschau gelesen habe? Ich mag mich irren, aber ich lese die Frankfurter Rundschau, wenn sie mal in dem Air Berlin-Ständer gelegen hat, wenn ich ins Flugzeug einsteige.
Ja.
So, aber dann greife ich ja trotzdem zu Süddeutschen, weil ich innerdeutschland fliegt man ungefähr eine Stunde, schafft man die Süddeutsche genau durchzulesen.
Aber die Süddeutsche, du merkst da auch schon, in der Süddeutschen ist das Feuilleton gut, im Grunde ist manchmal der Sportteil gut, es sind die ersten Seiten gut, aber wenn du da der regionalen Teil, du denkst auch nicht, dass die Journalisten dafür bezahlen, sondern du denkst, das sind irgendwelche Leute.
Ja gut, aber Süddeutsche muss ja diese Twitter-Funktion erfüllen, dass sie halt über München sprechen und Lokaljournalismus, den kannst du gut und spannend machen, er ist aber auch wahnsinnig viel Alltag. So, weißt du, das ist so wahnsinnig viel Schwimmhalleneröffnung, wahnsinnig viel Volksfest.
Ja, das Interessante bei Zeitungen ist, dass sie die Entwicklung eigentlich in die falsche Richtung gehen seit mindestens 30 Jahren. Weil dieses, ich brauche diese Nachrichten von gestern jetzt bitte mal als reine Nachricht, ist halt schon ziemlich lange nicht mehr der Fall. Also wir haben immer eigentlich versucht, mit Geschwindigkeit zu reagieren auf Medien, die sie nicht überholen können. Also sowohl Radio als auch Fernsehen kann eine Zeitung nicht einholen. Durch Internet ist es halt einfach nur noch mal extremer geworden. Und durch immer... Also ich amüsiere mich in der Süddeutschen immer über diesen Panorama-Teil. Das ist halt einfach... den gibt's da und der ist halt... Natürlich, der kann ja nur so schlecht sein wie in der Gala. Nur kann die Gala das dann halt besser. Und wenn ich mich auf so eine Ebene begebe... wo ich mit diesen Boulevardmedien gar nicht konkurrieren kann, es aber trotzdem mache, dann vergebe ich mir eigentlich irgendwie.
Du musst natürlich, aber als Zeitung musst du natürlich eine ausdifferenzierte Leserschaft schon erreichen. Und beim Kacken das Panorama zu lesen, ist schon okay. Und manche lesen das bestimmt auch nur das Panorama, so wie du nur Sport liest, und dann fragen sie sich, warum liest du denn München-Teil nicht? Also es sind natürlich... Zielgruppen haben unterschiedliche...
Ich lese nicht mehr die Süddeutsche. Ich habe das übrigens dieses Jahr gerade dran gegeben. Dieses Jahr war, glaube ich, für mich das Jahr, wo Online Zeitung abgelöst hat. Ich lese manchmal jetzt noch die Süddeutsche, wenn ich irgendwie Ruhe habe und längere... Und
die Zeit auch nicht? Also die gehört fast noch so dazu. Was ich nicht mehr mache, sind Spiegel kaufen.
Also nicht jetzt Spiegel als kaufe ich lange nicht mehr. Ich kann dieses Spiegeldeutsch nicht ertragen. Also wirklich nicht ertragen.
Scheibenwischer, bloß nicht lustig.
den Spiegel lese ich lang. Ich habe tatsächlich in meinen ganzen bekifften 20ern immer Spiegel, Zeit und Süddeutsche gelesen, bis ich irgendwann nicht mehr damit zurechtkam, dass offensichtlich nur ein Konzert in der Woche stattgefunden hat und eine LP rausgekommen ist. Aber halt wirklich, Journalisten sind halt auch wirklich wie Fliegen, die sich auf Scheiße stürzen. Du kannst, also es ist offen, ja, das Problem, was wir eben besprochen haben, ist wahnsinnig schwierig, offensichtlich selber Neigungen nachzugehen und sagen, ich muss gar nicht Lady Gaga jetzt besprechen, weil alle das diese Woche besprechen, sondern ich mache was mir gefällt. Und dadurch hast du, wenn du das wirklich alles liest, einfach immer nur einen unglaublichen Anteil von DPA-Meldungen, den du doppelt und dreifach liest, weil du ja total bekifft bist und das sowieso halb wieder vergessen hast. Und das ist auch wieder diese Uniqueness, ist ja nun auch ein wenig eine Behauptung.
Ne? Frage, aber die Uniqueness erstreckt sich wahrscheinlich nicht immer im gesamten Mantel, hätte ich mal gesagt, sondern die sieht man in der Seite 3. So. Die sieht man im Feuilleton und so weiter und so fort. Also du siehst Haltung. Also Haltung haben, das wird lesbar. Das wirst du nicht auf Seite 1 haben, bei den Top-Meldungen, außer du machst vorne einen Aufmacher und bewertest es noch. Oder machst eine witzige Headline, die aber übrigens auch nur verkaufen soll. Aber Uniqueness macht sich an Haltung fest, nicht an der DPA-Meldung, die aber für mich in den Zeitungen natürlich trotzdem gehört, also um ein Gesamtbild abzubilden. Ja, aber genau die Mischungsmacht. Und wenn du auf die Seite 3 verzichtest, jetzt im übertragenen Sinne, und eben nur noch den Ticker da aus dem IB machst und einen eigenen Bericht machst, sozusagen aus der DPA-Meldung einen Bericht machst, dann hast du deine Berechtigung verloren, ohne Frage. Nicht nur, weil es andere Zeitungen schon machen, sondern noch viel schlimmer, der DPA-Melder rauscht einen Tag vorher durch alle automatisierten Ticker von allen Online-Medien und steht da irgendwo versteckt SEO aus SEO-Gründen.
Bei dieser Zusammenlegung Holger Klein, also Holgi auf Twitter, ist, als er im Hessischen Rundfunk ein Magazin gemacht hat, bin ich nach Frankfurt gefahren, weil er der Meinung war, du musst eigentlich vor Ort sein, wenn du eine Sendung, die in Frankfurt gesendet wird, technisch hättest du die auch hier aufnehmen können. Und das zeigt doch, das funktioniert im Grunde nicht. Also ich schreibe eigentlich auch regionale Bezüge in, also ich wohne hier und erwähne das in Artikeln und deswegen ist das auch schon komisch, wenn sie in der Frankfurter einfach erscheinen. Lass uns hier gerade die, da wollte so nicht drüber sprechen, aber die Klage gegen Savas, wie wird das ausgesprochen? Xavier Naidoo und
Savas und Cool Savas.
Cool Savas.
Was heißt wollen darüber sprechen? Ich kenne das Lied
nicht.
Ich habe oftmals jetzt gefragt, gesagt, man soll über Hip-Hop reden, bloß ganz kurz. Kool Savas feiere ich wirklich total und habe auch wirklich, glaube ich, fast alle Alben. Aber das Album habe ich mir explizit nicht gekauft, weil ich dachte, das kann nur noch pathetischer sein, als Aura schon war. Und dann noch mit Xavier Naidoo.
Das wäre auch, was ich zur Klage zu sagen hätte. Meine Klage ist, dass wir, warum um Gottes Willen mit diesem Typen?
Nein, das ist, ja, die können dann miteinander, ist gut. Ich kann aber dazu den Song nicht. Ich finde aber Klage, also eine Klage gegen Zensur, gegen Inhalte, ist für mich immer der allerletzte Weg. Und sollte es etwas zu beanstanden geben, dann haben wir eine vorgeschaltete Instanz. Wir haben nämlich die Bundesprüfstelle für junggefährdende Medien, die das einschätzen kann. Zu klagen, das ist natürlich gutes Recht als Rechtsbürger, bitte, aber ich finde das so. Und dann aber so als Organisation und so, ich finde das. Allerdings scheint das nicht so leicht wegzugehen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der hat ja eingeleitet, hat ja nicht abgewiesen und hat gesagt, mach mal nicht Bullshit.
Ja, das können die ja gar nicht sofort, soweit ich weiß. Aber sag mal, hast du von dieser Klage gegen, wie heißt der, NetReaper?
Das sagt mir tatsächlich so mit dem Juden. Der hat ja genau, der gestern über Israel und den Juden.
Nee, das macht er schon immer. Also ich habe, wenn du einzelne Tweets liest, dann ist das schon.
Aber ich kann dazu auch nichts. Das ist mir so, wer? Also ich finde das alles schlimm. Ja. Und ich finde so richtig, dass man da vorgeht. Aber das tangiert mich jetzt. Also ohne dass ich da genaueres weiß, ist mir das alles echt
zu. Also sie haben tatsächlich. Ich glaube, Frank Schirmacher hat das mal gesagt, dass das eher ein Intelligenzproblem ist als ein rechtsradikalen Problem. Wo ist
eigentlich Frank Schirmacher bei den Piraten gerade? Das war doch mal sein Lieblingsthema.
Weiß ich nicht.
Wo ist die FAZ?
Lange nicht mehr Skat mit ihm gespielt.
Naja, aber jetzt, du wirst mir zustimmen, dass Frank Schirmacher ein Piraten Fable entwickelt hatte für eine kurze Zeit.
Nein, also ich glaube, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, aber die Piraten sind die einzigen neuen Parteien, die irgendwelche parlamentarischen Erfolge hatten, waren immer rechtspopulistisch oder noch weiter rechts. Ja. Ne? Also da fällt die Schill-Partei oder diese ganzen Pro-Köln oder sonst was. Das ist eine eher bürgerrechtlich, Ausnahme wäre diese Wahlalternative, die Linkspartei. Ja, die, was dann zur Linken wurde. Aber dass eigentlich Bürgerrechtspartei so einen Erfolg hat und tatsächlich eigentlich die Chance hat, eine weitere ständige parlamentarische Kraft zu werden, das ist natürlich ein Riesenthema.
Naja, das ist an für sich ein Riesenthema, aber es gab noch nicht mal eine intelligente Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann. Aber vielleicht muss man die Piraten auch als etwas wahrnehmen, was zufällig die Form einer Partei hat, aber explizit in den Medienzirkus unserer Zeit gehört. Also was für sich ein mediales Thema einfach ist. Weil es alles
aber hat. Hast du eben die Frage gestellt, die intelligente Frage?
Nein, ich habe die Frage, genau, also die Frage war, ich kann es nicht mehr genau, die war, gehören die Piraten, sind die nicht einfach Teil dieses Medienzirkus? Also haben die, wie gesagt, ja, zufällig, ich versuche es mal sozusagen, ich kriege den Satz nicht mehr, die Frage nicht mehr zusammen, aber ich fand den interessanten Gedankengang, dass sie halt zufällig die Form einer Partei haben. Die könnten aber auch irgendwas anderes sein und die können auch anders heißen. Sie passen aber in den Gestus, was sie tun und wie sie es tun, in eine sich weiter einer stetig steigenden boulevardesken Medienlandschaft, die auf sowas anspringt, die auf Öffentlichkeit anspringt, die auf eine gewisse Art auch eine mediale Obszönität bedient sozusagen und dass sie da gut reinpassen. Wenn du eine, früher gab es Skandalbands, über die ganz viel geschrieben wurde und die dann auf jedem Cover waren und die dadurch medialen und damit halt auch kommerziellen Erfolg hatten. Ne? Also so, wenn man sich Fraktus zum Beispiel anguckt. Ja, die waren die waren ja die beste Band ihrer Zeit.
Machst du Werbung für diesen
Kinofilm? Nein, die waren witzig. Aber hat super funktioniert. Wer ist jetzt nicht abgeblockt? Entschuldigung. Also das, egal. Nee, was ich meinte, ist, dass es schon immer mediale Aufreger gab, die dann für sich total gut funktioniert haben, weil sie mediale Aufreger waren. Und ob das nicht in dieser Tradition auch die Piratenpartei zu sehen ist, was nur bedeutet, nur Umkehrschluss, ohne da jetzt tiefer einzugehen, dass dieser Hype auch wahnsinnig schnell endet. Und wenn er nicht mit Substanz hinterlegt wird, sondern dann nur noch diese mediale Obszönität bleibt, dann kehrt sich das ganz schnell um. Und ich glaube, wenn wir nicht am Beginn sind, dann sind wir schon mittendrin in dieser Entwicklung. Also
darf ich einen ganz langen Bogen spannen.
Bitte. Wir waren ja schon bei Fraktus.
Ich habe kürzlich Janis Joplin gehört und ich habe gedacht, warum klingt Janis Joplin aufregender als Amy Winehouse?
Das ist offen halt.
Weil, aber sie war halt in der Zeit, wo das ungeheuer war, so zu sein. Du musst ja, jeder kennt doch wahrscheinlich diese Dokumentation, so Straßeninterviews aus den 60ern, wo alte Leute dann nicht gesagt haben, sie finden das nicht so toll.
Am Kuckucksdamm zum Beispiel.
Sondern immer die Leute an die Wand stellen wollen. Ja. Die Reaktion war, die müsste man an die Wand stellen. Das ist ja schon, du musst dir vorstellen, bevor man 68 gegen den Krieg demonstriert hat, ist man für sowas in den Knast gekommen und noch ein bisschen davor ist man dafür wirklich an die Wand gestellt worden, dass man gegen den, man könnte nicht gegen den Krieg demonstrieren. Das war unmöglich, das war vielleicht in den USA möglich, in geordneten Rahmen, aber als breite Masse sich irgendwo hinstellen, in die Hauptstadt eines eigenen Landes und gegen was zu sein, das war extrem neu. Und in diese Aufregung passt halt eine Musik, wo man sich vorstellt, selbst die Beatles haben schon angeeckt. Amy Winehouse kannst du problemlos mit VWs verkaufen. Ne? Das ist einfach dieselbe Frau. Ist ja auch völlig auf Drogen und hat sich kaputt gemacht und so. Das ist nicht mehr interessant. Das ist schon erstaunlich, dass überhaupt ein Skandalisierungsmoment in diesen Piraten ist. Und das ist, glaube ich, weil sie sich gegen eine Vermarktungslogik stellen. Ja. Das ist eigentlich der radikale Ansatz bei den dass du Informationsfreiheit vor Vermarktungsinteressen setzt. Das ist aber irgendwie untergegangen mittlerweile.
Ja, weil sie es auch nicht herausstellen.
Es ist natürlich sehr schwierig. Also sie tapsen in jede Falle, die man ihnen hinstellt, kommt es einem vor. Ne? Aber wer, und da kommt jetzt schon ein Problem, es ist tatsächlich übrigens dasselbe Problem, was bei den Grünen waren. Die Grünen sind gescheitert bei den Bundestagswahlen 1990. Da ist Bündnis 90 reingekommen, aber die Westgrünen nicht. Weil es ihnen an Köpfen mangelte. Und das ist eben das Problem. Das ist eigentlich wieder, um mal einen Kreis zu machen, das ist wieder Freds Afrika-Thema. Es ist total richtig, über Afrika zu schreiben. Und eigentlich, warum, wenn du über Angola schreibst, warum überhaupt in Deutschland Bezug? Es geht halt um Angola. Und es ist total richtig, Politik trennen zu wollen von Köpfen und Sachthemen zu machen. Aber es funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Es funktioniert nicht. So. Und deswegen brauchen sie Leute, wo man sagen kann, okay, ja, kann ich irgendwie sehen, dass jetzt der Lauer ist, Vetter ist wahrscheinlich auf jeden Fall so jemand. Aber Vetter ist natürlich kein Linker im eigentlichen Sinne. Er ist ein Linksliberaler und das ist, warum ich mich damit identifizieren kann, weil ich denke, das ist was im Spektrum fehlt. Aber er ist natürlich kein MS-Pro-Bolschewik. So.
Hast du gerade Bolschewik? Ja.
Ah, nein, du weißt, was ich meine. Ja. Also MS-Pro, der sagt, es müsste alles Urheberrecht abgeschafft werden und du als erstes als Zivilist denkst, was ist mit jeder Art von Patent, ja? Also wer forscht überhaupt irgendwie, wie soll das alles organisiert werden? Wir schaffen das alles ab. Das ist halt, das meine ich mit Bolschewik. Also das ist so ein bisschen, hat immer so ein bisschen was von Keulen und Feuerchen und mir geht's doch sowieso ganz gut. Aber das ist, also die Piraten haben sich halt noch überhaupt nicht gefunden. Das ist natürlich das, warum es interessant ist. Es ist aber auch so, dass sie bei weitem nicht das Potenzial haben, was sie zwischendurch gedacht haben. Zwischendurch hat jeder, der irgendwie die Partei, das hast du ja auch oft gesehen, also oft waren ja auch Das ist ja oft verknüpft mit Stammtischparolen. Die sind halt irgendwie anders, ne? Das ist irgendwie anders, das ist irgendwie gut. Und was die dann gemeinsam haben sollen, ne? Also ein Anwalt aus Düsseldorf und so ein urbaner Penner hier, das berührt sich natürlich sowohl in den Lebenswirklichkeiten als auch in der Ideologie halt praktisch überhaupt
nicht. Naja, aber ne? Es berührt sich vielleicht in Themen.
Naja, aber bei den Grünen muss man schon sagen, die Grünen sind in den Bundestag gekommen, 83 mit, weiß nicht, ein paar Prozent, und die hatten die zwei größten Protestbewegungen der 70er Jahre hinter sich, die Umwelt- und die Friedensbewegung. Wir haben die Informationsfreiheit da. Es ist schon ein Wunder, dass man überhaupt sowas wie Vorratsdatenspeicherung dafür überhaupt eine Sensibilität erzeugen konnte, weil das schon so, das ist so sperrig. Also das seiner Mutter zu erklären, ist ja eine Katastrophe. Warum nicht, ja, Kindermörder? Ja, weil es ist schwierig. Es ist so, die Erde stirbt, die Wälder sind sauer und Atomkrieg und Megadeth und so ist ein klares Thema. Ne? Deswegen, ich würde mich auf einen kalten Winter einstellen. Ob das mit dem Bundestag klappt, ist sehr fraglich, und es wäre interessant zu sehen, ob sie es einfach mal schaffen mit verlorenen Wahlen. Ob
genau, dann noch genug Bindung. Genau, das ist das. Ich warte gar nicht auf die Bundestagswahl. Das ist nämlich noch sehr weit hin und da passiert auch noch viel, und ich wage keine Prognose, ob sie reinkommen oder nicht. Dazu sind die Zahlen total volatil. Wenn man immer sagt, wir haben eine Fehlerquote von bis zu 2%, dann sind sie jetzt gerade in allen Umfragen trotzdem drin. Also alle, die sagen, raus ist falsch, weil die niedrigste, die ich kenne, liegt, glaube ich, bei 4, werden sie ja mit 6% vielleicht trotzdem drin. Also es ist noch völlig hirnrissig. Allerdings steht Anfang Januar die Wahl in Niedersachsen an. Und Landtagswahlen, gerade für Landtagswahlen kannst du wird weniger stimmungsvoll gewählt. Also es gibt nicht im Landtag eine Wechselstimmung hinzubekommen. In Landtagswahlen, da muss schon die regierende Parteienkoalition totalen Bullshit, also wirklich so richtig so, oder so Köpfe haben, die weg müssen, einfach so Koch zum Beispiel. Also da gab es halt so Leute, die, ne, die so polarisieren, die müssen weg, Rüttgers, wenn man sich so dran erinnert. Oder Mappos. So. Also aber es entzündet sich lustigerweise immer auch an Personen. Unabhängig davon, wenn man sich das anguckt und wenn dann gucken Leute sehr genau, was sind die expliziten Angebote, und die Umfragen für Niedersachsen sehen nicht gut aus. Und da ist jetzt auch kein Momentum drin. Also du müsstest jetzt anfangen, die Umfragen zu steigen, um sicher drin zu sein. Und dieses Momentum hast du überhaupt nicht in Niedersachsen gerade.
Und war Niedersachsen nicht die den Rücktritt von Julia Schramm gefordert haben?
Das bestimmt. Also
das war so.
Ich glaube, das haben die einmal gemacht, ja.
Unabhängig,
was ich aber noch sagen wollte, war, deshalb ist für mich dieser Ausgang der Wahl total interessant. Selbst wenn sie scheitern sowieso, aber selbst wenn sie nur knapp reinkommen, das ist schon, da muss man sich überlegen, wo ist die Zäsur, und so eine Niederlage hinzubekommen und dann tatsächlich schon fast kurz vor der Bundestagswahl in Sommerpause mal sozusagen wegnimmt, und dann zu merken, woran es liegt, und diese Analyse, diese schmerzvolle Analyse, die es sein wird nach so vielen oder nach so gewonnenen Landtagswahlen, das kann die Partei echt für den Bundestagswahlkampf extrem schwächen oder immer so gut, das ist extrem stärken. Allerdings würde das gegen die Erfahrung sprechen, die ich bis jetzt in der Beobachtung mit der Piratenpartei hatte. Das wird interessant. Der Januar wird spannend für die Piratenpartei. Weniger der Bundestagswahlkampf, weil darauf müssen sie sich dann konzentrieren und jetzt schon anfangen so ein bisschen. Aber der Januar ist schon entscheidend für das gesamte Wahljahr 2013. Da bin ich mir relativ sicher.
Also wenn ich die nochmal diese Grünen-Parallele aufmache, ich glaube, das habe ich auch schon mal in diesem Max und MS Pro Podcast gesagt, dass die was diese Köpfe angeht, dass damals war die Situation so, dass die bekanntesten Grünen Jutta Ditfurth und Petra Kelly waren.
Oh, Jutta Ditfurth.
Die eine war tot und die andere war nicht mehr in der
Partei. Ich soll nicht mal eine Sache ganz kurz zu Jutta Ditfurth sagen. Ich habe eine Sendung in Kuba gesehen, auf Deutsche Welle. Wir waren eine Nacht mittendrin, und da war so eine gekürzte, oh, ich glaube, es war Hart, aber fair oder so. Maischberger war sie. Mir ging es um Steinbrück, unabhängig davon, nehme ich da jetzt mal zurück, weil man mir Eheparteilichkeit dann unterstellt, also ich gehe jetzt gerade ins Internet ein, aber wie Jutta Ditfurth auf Menschen reagiert und wie Jutta Ditfurth jetzt Politik verkauft für sich und wie sie da, ich bin ein herzensguter Mensch und versuche auf Menschen offen zuzugehen.
Du bist ein herzensguter Mensch?
Ich versuche auf Menschen offen zuzugehen und bin erstmal ein Umarmer, so, ne?
Deswegen sitzt du auch mit mir
hier. Genau, ich versuche die Leute immer wieder zurückzuführen auf den Pfad der Tugend. Bei Jutta Ditfurth möchte ich es nicht probieren. Nicht mal das. Aber das ist jetzt so ein persönlicher, wie scheiße eigentlich. Aber es gibt wenige Menschen, die mich wirklich, wirklich eine Apathie entwickelt haben. Mit dem Fächer schon, aber ist egal.
Erzähl du. Ich weiß gar nichts von dem Fächer. Nein, aber die beiden waren die bekanntesten Figuren. Die eine war nicht in der Partei und die andere war tot. Und die haben sich halt, das große Teil der Geschichte der Grünen war ein sich wehren gegen Joschka Fischer. Joschka Fischer war die stärkste Figur in dieser Partei. Und ich wiederhole mich da, es ist im Moment der Lauer bei der Piratenpartei. Er ist der, der nicht die reine Lehre vertritt, der, glaube ich, aber seinen Machtanspruch mit Themen verbindet. So würde ich das im Moment sehen. Kann ich mich total irren. Aber, und das war bei Fischer auch. Also dieses, will ich 40% meiner Sachen durchsetzen, die weiß ich, kriege ich nur mit mir durchgesetzt, weil ich der Einzige bin, der es kann. Dafür aber über 100 kriege ich halt nicht. So, und 100 sind die 100 wollen, sind sowieso bescheuert. So, das ist verkürzt. Und am Ende haben sie sich ihm total unterworfen, aber dann auch mit dem Resultat, dass eigentlich nicht viel übrig geblieben ist, seitdem er gegangen ist. Also die Grünen sind in der komischen Irrelevanz. Obwohl,
ja, so wird es die CDU gehen, wenn Angela weg ist.
So ist es eher ja komischerweise schon, der CDU ist das ja schon so passiert, weil nach Kohl niemand übrig geblieben ist und dieses Niemand ist jetzt halt in Merkel personifiziert. Also ich kann ja offen sprechen als Nicht-SPD-Mitglied. Also ein Wahlkampf Merkel gegen Steinbrück hat sich ja auch keiner ersehnt. Das ist schon irre, dass das einem Land tatsächlich an Figuren nichts Besseres mehr einfällt. Da hat man halt natürlich einen irren Flaschenhals dadurch, dass wie hier nominiert wird.
Es gibt da kurz mal eingeschränkt. Natürlich gibt es gute Menschen, die man in solchen Positionen sehen, die ich auch gerne in solchen Positionen sehen möchte. Allerdings, wenn man sich angeguckt hat, wie mit diesen Personen umgegangen wird, dann verstehe ich jede persönliche Entscheidung, das nicht zu tun.
Alter, das
und, das gibt, und die von diesen gibt es in der aktiven Politik wahnsinnig viele.
Erstens verstehe ich, und das muss ich jetzt mal, also ich spreche hier tatsächlich nur als Wähler. Ich habe keinerlei Ahnung, ich weiß nicht mal, was die echte Jobbeschreibung von Angela Merkel ist. Im Grunde weiß ich nicht, was die tut. Wenn die morgens aufsteht, was macht die? Ich meine, wenn wir kennt aus West Wing ein bisschen was vom amerikanischen Präsidenten. Und da kann man ja nur sagen, wenn das halbwegs realistisch ist, dass das ja eine unbewältigbare Aufgabe
ist. Ja, aber das ist schon so.
Da ja nur drin das, scheitern.
Das ist schon so. Also das ist auch so in der deutschen Politik so.
Und dann kommt so viel dazu, das war was, was uns, als wir haben ja damals dieses Gutenberg Looking at Things gemacht, wie viel so jemand unterwegs ist auf Quatschveranstaltungen. Das ist natürlich auch ein Irrsinn. Ne? Das heißt, die Job Description kenne ich im Grunde nicht. Was ich da sehe, ist irgendwie bizarr. Und ich würde auch nicht mal Politik im Kleinen machen wollen, weil irgendwie die ganze Zeit mit anderen Leuten rumsitzen und über irgendwas diskutieren, das ist wirklich das Letzte, was ich will. Also ich kann das aus der Ferne bewundern oder bespötteln oder verachten, das spielt auch überhaupt keine Rolle. Nur das, was ich, für mich sehe ich zwei Sachen. Ich kann immer weniger echte politische Entscheidungen treffen, weil es teilweise Randthemen sind und worum es dann geht, die irgendwie wichtig sind, aber man auch schwierig sich emotional in so eine Krankenkassendebatte stürzen kann. Oder ich wüsste, wenn du mich jetzt foltern würdest, könnte ich dir nicht sagen, was jetzt ernsthaft die Unterschiede sind zwischen SPD und CDU in diesem Bundestagswahlkampf. So. Das ist ja, das ist in den USA leicht, ohne da jetzt mit tauschen zu wollen. Ich will jetzt gar nicht, oh Gott, der ist noch mehr für die Todesstrafe oder der möchte die noch ausweiten oder der möchte, keine Ahnung, der tauft Tote. Diese Radikalität will ich ja gar nicht.
Es ist so, also ich teile deine Einsicht da gar nicht. Ich finde eher, dass das, wenn du in Amerika von einem 1:1 gespaltenen Land, also von einer 50-50 Wählerschaft redest oder 47-52, dann musst du immer die andere Gegenseite auch bedienen, um deine Leute zu mobilisieren. Also du bist immer, guck mal, die größte Enttäuschung ist doch nicht entstanden bei den Republikanern über Obama, sondern bei seinen eigenen Anhängern, darüber, dass er total in die Kompromisse gehen muss.
Ich sage nur, bei der Wahlentscheidung, also bei der, ja, bei der reinen, sagen wir, bei, wenn wir wieder bei dem Produkt sind, ne, dann sind die Produkte da.
Ja, aber Mitt Romney als Person selbst ist gar nicht so weit weg von Obama, wurde im Wahlkampf, aber natürlich, weil er alle seine Flügel der Republikaner bedienen musste, natürlich radikalisiert in der Tonalität. In der Amtsführung hätte er sicherlich, also das zu bestreiten, dass es da keine Unterschiede gäbe, ist natürlich genauso Blödsinn, aber so wie wir halt radikal, als wir
also den Wahlkampf verkauft bekommen haben. Lass mal anders anfangen, die Parteien scheinen in den USA nicht so stark zu sein.
Finde ich überhaupt nicht.
Und deswegen ist es personalisierter. Und deswegen ist es interessanter zuzusehen. Hier ist es im Grunde eine Entscheidung zwischen zwei Verwaltungsbeamten, die ganz schwierig zu treffen ist. Also das war ja bis vor ein paar Jahren war es halt immer dieser, wer ist der noch größere Macho? Oder diesen Kohl. Kohl ist ja wirklich so altväterlich gewesen. Ne? Und das hat ja mit unserer Wirklichkeit nichts mehr zu tun. Wir sind unter ihm groß geworden, der war einfach immer da. Und er wurde immer präsidialer und wurde auch, du wusstest nie, was Kohl zu Tagespolitik sagte. Aber gegen ihn sind angetreten halt nur Nullen. Also Scharping, selbst die SPD hätte nicht Scharping gewählt. So, und jeder ist froh, dass das nicht passiert ist. Dann kam Schröder. Schröder war der Erste, der irgendwie noch mehr so war. Der neue junge Bulle. Du kamst dir vor wirklich wie auf der Weide. So genau so war es. Das war im Grunde, habe ich das breite Publikum, hat da keine im Kern politische Entscheidung getroffen,
sondern naja, es war halt. Nach 16 Jahren cool und nach.
Aber ich
nach
da erinnere ich mich.
Und so weiter und so fort. Da gab es schon ganz große thematische.
Das ist 14 Jahre her. Und da war ich noch in einem Alter, in dem ich ein bisschen begeisterungsfähig war. Und da dachte ich tatsächlich zum ersten Mal die Grünen an der Macht und ich dachte, ein paar Schrauben könnte man drehen in diesem Land. Eine Idee war zum Beispiel, nette Polizisten zu haben danach irgendwie. Zum Beispiel Cannabis-Legalisierung und so. Also das du könntest ja theoretisch.
Da warst du aber auch noch Kiffer.
Nein, um Cannabis-Legalisierung bin ich auch, ich bin schon lange kein Kiffer mehr und bin immer noch dafür.
Klar. Logisch, ich auch.
Ja, aber also das finde ich zumindest auch, das sind jetzt, die Grünen konnten sich mit vielem nicht durchsetzen. Schröder konnte offensichtlich in vielerlei Hinsicht eine Politik machen, die CDU also, nicht mehr hätte.
Ich muss jetzt mal ernsthaft fragen, jede regierende Partei, das ist vollkommen klar, enttäuscht alle. Die eigenen Wähler und vor die eigenen Wähler, die aber nicht mal die eigenen Anhänger sein müssen, sondern so erstmal nur Wähler, weil sie gegen das andere sind. Heißt aber nicht, dass sie zwingend für dich sind, aber du bist das geringere Übel. Du hast also nur eine Verlierersituation, de facto, zunächst mal. Aber mit einer Wahlentscheidung so ranzugehen, dass danach das blühende Leben kommt und Milch und Honig fließen und alle bekifft Milch und Honig trinken. Das kannst du fordern, das kannst du für dich glauben. Und das ist auch völlig legitim, das an die Politik als Forderung zu stellen. Aber zu sitzen und zu warten, dass das passiert, ist, glaube ich, fatal. Denn Politik, da wo du halt nicht nur auf singuläre Einzelwünsche oder organisierte Mehrheitswünsche eingehst, wie zum Beispiel Legalized oder so, muss immer auch die Bedürfnisse von anderen.
Also
Legalität ist halt ein echt dreckiges Geschäft.
Kurz dagegen wären dieses Ganze, was Cannabis angeht, so abzutun. Ich glaube, wenn du Leute, also Strafrecht ist ganz grobes und brutales Werkzeug. Du musst dir vorstellen, was in einem Strafprozess passiert. Es wird über deine Freiheit erkannt, ja? Oder du musst eine Geldstrafe, das ist ein massiver Eingriff. Wenn der Staat so in dein Leben eingreift, aufgrund von was, wo du wirklich Schwierigkeiten hast, überhaupt zu verstehen, wofür du jetzt bestraft worden bist, dann ist das nicht eine Sache, die ein paar Kiffer. So, nochmal, ich kiffe seit wirklich langer Zeit nicht mehr.
Das war auch ein Platzhalter gerade gewesen.
Nein, es ist aber kein. Es ist, wenn der Rechtsstaat an einer Stelle krankt, dann krankt er halt. Das ist keine. Ich halte das nicht für eine Kleinigkeit. Und ebenso sehe ich das halt mit diesen brutalen Strafen, die es gibt für Downloader oder so. Also ich weiß nicht, ich habe mich da mal mit befasst. Leute, die einen Sampler runterladen, werden fürs erste Lied abgemahnt und wenn sie Pech haben, werden sie für 30 Lieder abgemahnt und müssen jedes Mal 600 Euro bezahlen. Ja? Manche, also ich meine, das hat das Potenzial, Leute zu ruinieren. Und einfach so. Einfach so, weil wir tatsächlich entweder Richter nicht verstehen, dass Torrents nicht bedeutet, dass du kommerziell anbietest, sondern dass die Technik heißt, du bietest an.
Also abmahnen ist erstmal, kannst du ohne Richter.
Ja, du wirst abgemahnt ohne Richter. Ne? Die Leute... Nein, aber die Rechtsprechung, die es dazu gibt, bestätigt das ja. Es hat ja diese Deckelung gegeben von 100 Euro, die aber wiederum mehr oder weniger ausgehöhlt worden ist, weil dann nicht mehr ein Song, wenn du eine DVD, wenn du einen Film runterlädst, ne, dann bist du bei über 900 Euro. So. Und wenn du auf der anderen Seite des Spektrums guckst, was verdient eigentlich ein Drehbuchautor oder sonst was, ne, dann ist das halt... Es ist absurd, wer daran verdient. Das interessiert nicht die Schauspieler. Ich meine, wir kennen hier in Berlin ja viele Leute, die daran arbeiten. Das interessiert keinen Schauspieler, ob sein beschissener Film, den er sowieso hasst, runtergeladen wird oder sonst irgendwas.
Was schaust du? Ja, ich möchte eine Sache, die habe ich mich gestern, heute im Zug, nur mal so mit rein, weil das, um das alles mal mit... Ich möchte bloß mal eine Sache vorlesen, die kam gerade gestern in meinen Ticker rein. Universal Music schreibt 2,1% Umsatz. Wachstum im laufenden Jahr. Bei dem Musiklabel unter anderem Lady Gaga und U2 sanken zwar die CD-Umsätze um 14,2% auf jetzt leider nur noch 1,02 Milliarden Euro. Mhm. Die digitalen Verkäufe stiegen aber um 8,6% auf 916 Millionen Euro. Wenn man das zusammennimmt, sind das ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr, das Jahr ist noch nicht zu Ende, wir sind im dritten Quartal, 2 Milliarden Euro für Universal. Mann, die Damen wirklich.
Also, Das ist schon ganz interessant, dass dieses, der Preamtel hat mal darüber geschrieben, dass eine ganze Zeit, ich meine, in den 20ern, Radio, waren das, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, es ging entweder um Radio oder um Zeitung, eins von beiden wurde kommerziell gerippt von anderen Presseerzeugnissen, dass die teilweise wirklich extra Falschmeldungen rausgegeben haben, um zu sehen, so guck, die anderen sind nur das Imitat. Und diese Möglichkeit zu kopieren beziehungsweise die Möglichkeit umsonst zu konsumieren, ist doch immer gegeben. Ich kann doch immer umsonst Zeitungen lesen, ich kann mir all deine Bücher leihen. Problemlos. Ich kann mir aber meine gekaufte MP3 nicht schicken, oder mittlerweile kann ich es. Es ist mir schon passiert, dass man es nicht schicken konnte. Das heißt, diese Gleichung jeder Käufer, also jeder Konsument ist auch ein Käufer oder hat an irgendeiner Stelle dafür bezahlt. Das hat doch überhaupt nie gestimmt und das ist auch nicht so das Problem. Ist irrerweise, ich musste kürzlich ja umziehen und habe meine CDs verkauft bekommen. Es gibt Leute, diese Unternehmen zahlen ja irgendwie 1 Euro, 2 Euro pro gebrauchte CD. Ich habe keine Ahnung, wer die dann kauft. Ich habe mich irgendwann gefragt, ob das Material von CDs irgendwie in der Weltraumforschung benutzt wird. Also keine Ahnung, warum die einen Wert haben, aber du kannst da nämlich, du gibst dann da von Hand was da beim Scanner-Ding steht, den Code, den Zahlencode von der CD ein, dann weiß das Unternehmen, welche das ist, dann gibst du das irgendwie, schickst du denen und dann kriegst du irgendwie 50 Euro dafür, was du denen geschickt hast. Und offensichtlich, es gibt noch einen CD-Markt. Das hat mich sehr irritiert.
Ja, 1,2 ist höher als der Umsatzmarkt. 1,02 Millionen.
Ja, und es gibt zum Beispiel in den USA ist eine ganz lustige Entwicklung, dass die relativ offenes Product Placement haben. Das siehst du, wenn zum Beispiel der Volksschullehrer an einem iMac sitzt. Dann ist das halt... manchmal gibt es sogar in The Office oder so gibt es kleine Handlungsstränge um den iPod herum, den neuen oder sonst irgendwas. Heute würde es ums iPad gehen. Das ist jetzt auch da sage ich wieder, nicht ist begrüßenswert, aber es deutet... den Gedanken kurz. Es schließt halt daran an, dass ursprünglich der Autor immer eben auch das verbreitet haben will. Und ich finde das zum Beispiel so, mich würde das überhaupt nicht stören, wenn man meine Sachen jetzt einfach runterladen könnte, wenn der Verlag hat ein Jahr Zeit, daraus Geld zu machen und in dem haben es dann alle, die es wollen. Du musst das halt nicht 30 Jahre. Jetzt mittlerweile ist es, weiß nicht, 10.000 Jahre oder du dürftest nicht mal mehr, wenn die Ägypter das schon gehabt hätten, dürftest du nicht mal in deinem Museum irgendwelche Hieroglyphen ausstellen. Ne?
Okay, jetzt. Ich möchte bloß ganz kurz zu dem Product Placement
was sagen. Ungeduldig.
Total. Ja. Ich finde so Product Placement total cool. Nicht aus werbetechnischer Sicht und weil es meine Branche ist oder war und ich mich da heimisch fühle. Nein, ich finde, das macht alles so realistisch.
Ja,
also weil, wie absurd sieht denn ein abgeklebter Leuchtapfel auf dem Nachrichtenpult beim Heute-Journal aus?
Ich kann in ganz vielen Hollywood-Filmen nicht googeln, sondern bin dann auf irgendwie Spider-Search oder sowas.
Wie absurd. Ich finde Product Placement deshalb, weil es das in die Realität wieder abgleichen. Das finde ich okay. Und ich finde das auch völlig okay, dass das so ist. Man muss dann einblenden, das wird finanziell über Product Placement, aber ehrlich gesagt, ist mir das total scheißegal. Weißt du, so dieses Durchkommerzialisieren von Produkten finde ich völlig okay. Es bleibt ja an sich auch ein Filmprodukt und ist ja kein öffentliches Gut, ist ja keine Parkbank. Nur das zum Product Placement.
Mhm. Weil es natürlich bei, keine Ahnung, Game of Thrones ein bisschen schwierig ist.
Ja, ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß, um was es geht, aber ich habe das noch nie gesehen. Weil ich kriege das legal das nicht in Deutschland.
Lustig. Du kriegst das legal nicht in Deutschland.
Nein, weiß ich nicht.
Deswegen.
Nein, natürlich nicht. Ich bin ja ein großer, ich bekenne mich ja dazu, dass ich die Sendungen und Serien, die ich nicht legal in Deutschland bekomme, herunterlade. Einfach weil mir die Möglichkeit als Fan nicht gegeben wird, diese zeitnah zu konsumieren.
Ich wollte vor kurzem für Lotta The L-Word runterladen, irgendeine Staffel. Und das war irgendwie, ich habe es natürlich nicht in der Lage dazu, weil ich nicht mit dem amerikanischen Shop verbunden bin. Und Musik lade ich überhaupt nie runter, weil ich irgendwie. Weil ich zu alt dafür bin, glaube ich. Ich habe, glaube ich, keinen Bezug mehr. Ich habe die Musik, die ich mag, habe ich vor 100 Jahren gekauft und ab und zu sehe ich auf YouTube irgendwas. Ich könnte mir nicht vorstellen, ein Album von irgendwas, weil ich überhaupt keinen.
Das mache ich total regelmäßig. Also ich habe so iTunes-Rechnungen von 60 Euro ungefähr im Monat. Also das ist echtes Mittel.
Ja, aber ich höre, also ich habe sie nicht, weil ich Alben horte, sondern weil ich einfach überall, ich bezahle für Orte, wo ich keine Musik höre. Also es ist schwierig, an Orte zu gelangen, wenn du in einem Fitnessstudio, läuft Musik immer so seltsam auf so einer halblauten Extra-Quellstufe. Oder halt, wenn es laut wäre, könntest du sagen, ah fuck, dann gehe ich jetzt mit diesem Horror im Flow. Aber es ist immer so als eine Belästigung da. I got the only girl in the world. Also hast dann kommt dazu, was ich einfach wirklich ernsthaft zu alt bin für Popmusik. Also wenn ich Radio höre, ich sofort Kopfschmerzen. Das ist genau wie wenn mein Vater Techno gehört hat. Genau dasselbe passiert bei mir. Bei Only Girl in the World. Und also Alben. Ich habe kürzlich VBT für mich entdeckt.
Ja. Yeah.
Du kanntest das alle schon.
Klar.
Das ist ein unglaubliches. Das ist immer noch unfassbar im Internet für mich, dass ich immer wieder an so. Rechel kennen und kann alles. Dass ich an Orte komme, wo dann auf einmal ein ganz neues Universum. Ich sehe einen Clip und sehe, wow, da gibt es ja noch mehr. Was ist noch mehr?
Wir müssen kurz das VBT auch mal erklären.
Achso, ja, das ist das Video-Battle-Turnier. Und das Irrsinnige daran ist, dass da wirklich Leute, die Leute produzieren Videos und bekämpfen sich
mit Rhymes.
Im Sprechgesangswettbewerb. Und es ist irre aufwendig gemacht. Also das sind teilweise Videos, die wir hätten durchaus in den 90ern auf Viva laufen können. Absolut. Aber das ist im Handbetrieb gemacht. Und
oder kurz danach.
Und irre gut, aber auch, man kann sich überhaupt nicht.
Ach, das ist Podcast Malte, 20 Uhr.
Und es ist halt so, also man kann sich kaum vorstellen, wie die das machen, dass sie, wenn die wirklich über 8-9 Runden gehen, dass du wirklich über in jedem Monat 2 Videos raushauen musst, 2 Lieder. Und da gibt es eine ganze Klasse von Leuten, die wirklich, wirklich gut sind. Ja.
Aber hart kämpfen müssen. Die haben erreichen mit so Videoclips Klickzahlen, die sind ziemlich gut. So manchmal eine 500.000, glaube ich, oder so. Oder vielleicht sogar 1 Million, keine Ahnung.
Manche schon durchaus über 1 Million.
Und trotzdem werden den Großteil von den Hörern, die jetzt hier Podcast hören, das überhaupt nicht sagen. Selbst wenn du Hip-Hop hörst, wird es einen Großteil geben, die das VBT nicht kennen. Du hörst ja selber Hip-Hop und kanntest VBT auch nicht so, ne? Und auch die Sieger dieser Turnierrunde, es gab jetzt auch die Splash Edition und so weiter und so fort, und da hat Weekend gewonnen, wirklich ein sehr talentierter Rapper mit einer guten Attitüde. Aber ich glaube, im Kern ist er verdammt schlechtes Produkt.
Meinst du, er ist ein schlechtes Produkt?
Er ist
ein gerade, warum er ein schlechtes Produkt ist. Ich hole mir ein Bier.
Jetzt kannst du mir auch eins mitbringen. Jetzt kann ja nicht mehr so viel passieren. Ich glaube, wir sind gefestigt. Wir sind gefestigt. Ja, was ich aber sagen wollte, dass du halt außerhalb dieser Peer Group, dieser YouTube-Viewer, und selbst wenn du Rap interessiert bist, wird der keine große Rolle spielen im Hip-Hop, weil er anders. Also guck mal, ein guter, erfolgreicher Rapper heute in Deutschland ist einerseits sehr talentiert und andererseits hat er relativ schnell geschafft, sich ein riesen Netzwerk an Leuten zu holen, die nicht nur auf der Facebook-Seite total liken oder die total auf die YouTube-Videos klicken, sondern die dafür sorgen, dass du vorankommst, weil das ist da draußen ein Haifischbecken. Und solange du deinen eigenen Response nur holst aus YouTube-Klicks, solange wirst du in diesem Rap-Business relativ wenig reißen können.
Wer wäre denn ein Gegenbeispiel? Diese 257er, die sind doch ziemlich erfolgreich gewesen.
Ja. Ja, also die haben ein hartes Fan-Klientel und bestimmt auch eine ganz gut laufende Tour. Sind jetzt wieder eine Jungsformation von 3-4 Leuten, wenn man Schniesen mitzählt, die ein bisschen übertriebenen Bastard-Rap machen mit total überzogenem Humor. Ja, ähnlich wie
KIC. Ach, du meinst Crow jetzt als Gegenbeispiel für, ist hat sofort irgendwie.
Na nee, Crow ist eigentlich ganz anders. Crow hat ja, hat's ja eigentlich so gemacht, wie es. Er hat einfach ein Mixtape online gestellt, es wurde dann Cars hat's entdeckt und erst dadurch zu Shimperator gekommen und dann haben die Easy sozusagen inszeniert und haben das gut hinbekommen. Nee, als Gegenbeispiel meine ich einfach Leute, guck mal, Echo Fresh. Echo Fresh ist
so ein Mann. Lange her, oder?
Nein, der hat gerade sein bestes Album seiner Karriere veröffentlicht, meine
ich.
So ist ein mit Back to the Roots. Ist ein fantastisches Rap-Album, ist ein total sympathischer Typ. Und der hat eine Sache, der hat Fans ohne Ende und der hat Klicks ohne Ende und so weiter und so fort. Und der hat jetzt sogar Erfolg mit dem Album gehabt. Ich weiß jetzt in Chartsplatzierung nicht, aber Top 10 war sie auf jeden Fall. Aber der hat es über die Jahre nicht geschafft, sozusagen total in der Szene etabliert zu werden, weil er sich halt genau mit den wichtigsten Leuten es verscherzt hat. So. Und diese Weekend-Jungs und so gut der auch ist und so lustig es auch alles ist, die sind nicht mal, die haben diese Kontaktebene nicht mal. Die kennen nur das VBT-Forum und YouTube als Referenzgrößen für Feedback. Stell dir mal vor, jetzt kommen plötzlich so richtige Rapper und sagen, also außer von der Jury von VBT, wo ja gestandene Leute drin sitzen, aber die sagen, also richtig geil, also so einen Hit hast du noch nicht gemacht. Mach mal, schreib mal einen Hit, wir brauchen jetzt mal.
Also ich habe. Es gibt zwei Sachen, die ich mal machen wollte im Blog, aber ich nicht zukomme. Das eine war kürzlich, ich würde gerne mal die Feindeslinien in der deutschen Bloglandschaft nachsehen, weil das ja teilweise, ich glaube für Leute, die, ich weiß nicht, ob junge Leute noch Blogs lesen, aber manchmal ist das ja wahrscheinlich kaum durchschaubar, wer mal mit wem eng war und wer sich verfeindet hat. Also, die Ursprünge von zum Beispiel Stefan Niggemeier und Don Alfonso oder so habe ich auch nicht mitbekommen, aber man würde denken, in der Theorie könnten die sich verstehen. Eigentlich ist es eine Katastrophe. Na, die kennen sich also aus noch irgendwie aus Vorkriegszeiten und diese Antipathie rührt daher. Und genauso Don Alfonso hängt ja so mit einigen über Kreuz, aber das ist schon sehr interessant, wer da gegen wen und wer sich da hasst. Aber das andere, ich würde gerne mal erklären, wie man an einen Verlag kommt. Weil das was ist, und ich glaube, das mache ich jetzt gerade hier, weil ich dann nicht mehr schreiben muss. Stört dich das?
Nee, also ich werde das ja, sehr. Wir bleiben in unserer Tradition des schon sehr lange nicht mehr gehaltenen Podcasts, dass wir ein Themenpotpourri haben, was sich ergibt.
Ich finde das eigentlich wunderbar harmonisch hier gerade. mit dem Friedensrichter Richel hier. Der, wie ich heute festgestellt habe, ein Umarm.
Nein, das stimmt, das ist völlig falsch gesagt. Ich, ein Umarmer, im Gegenteil, ich bin, jeder, der mich kennt, wird sagen, ich bin nicht der größte Menschenfreund. Vor allen Dingen fällt mir relativ schnell die Geduld, aber was ich schon versuche, sehr schnell, sehr offen auf Menschen zuzugehen.
Kannst du mir das Stromkabel mal kurz geben?
Welches Stromkabel? Von meinem, von dem Mac, auf dem wir das gerade aufzeichnen?
Ja. Geht das da weg? Ich werde immer irritiert, wenn der sich, ich habe da keinen guten Nerv. Ich kann besser auf leerem Tank fahren als auf leerem Laptop. So.
Das ist, genau, das kann sein, das
Kabel hat einen Kontakt.
Ah, bei dir funktioniert es ganz gut.
Lädt nicht. Lädt. Doch, okay. Es sagen sich ziemlich oft Leute, wie man denn ein Buch schreibt und sind ganz enttäuscht, wenn die erste Antwort immer ist, man muss schreiben. Also,
Den Satz hattest du dir auch schon überlegt.
Nein, ich sage das ganz oft Leuten tatsächlich so, weil es ist tatsächlich auch so, dass die Enttäuschung dann groß ist, weil erstaunlicherweise Autor sein so tatsächlich einen Glamour-Faktor hat für Leute und Leute eher dieses anstreben als jetzt die Niederung des sich durch Texte ackerns. Und das ist erstaunlich, dass du heute halt diese Publikationsmöglichkeit hast. Und ich kann wirklich immer noch raten, obwohl Blogs jetzt wirklich nicht mehr im Hype sind oder so, das zu nutzen und da zu schreiben, weil man da eher lernt, glaube ich, als bei einem Volontariat. Also du hast direktes Publikumsfeedback und natürlich ist die Vernetzung wichtig. Aber erstmal muss man schreiben. Dann ist es, glaube ich, wichtig, in einer großen Stadt zu leben. Die Lektorin von Piper meinte mal zu mir, sie hat nur Autoren in Metropolen. Ich glaube nicht, dass man abgelehnt wird, wenn man aus Osnabrück ein Manuskript schickt. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall, aber seltsamerweise ist es doch meistens so, dass bei den großen Verlagen, auch welche von den großen Agenturen sind, die sind wiederum in Köln, Hamburg, Berlin. Und es ist leichter, da reinzukommen, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt. Also das ist, ich habe das oft gesehen und das ist glaube ich, gerade in Deutschland so, dass Leute denken, Talent wäre wahnsinnig wichtig. Es gibt viele Leute, die genauso gut schreiben können wie ich, die es aber irgendwie nicht hinkriegen, das zu produzieren. Du musst sehr viel produzieren und du musst auch sich bietende Gelegenheiten ergreifen. So. Und wenn du, um zu einem Verlag konkret zu kommen, musst du für ein Sachbuch ein Exposé schreiben, für einen Roman musst du eigentlich einen Roman schreiben. Ich glaube, es gibt Ausnahmen wie Helene Hegemann, die eigentlich nur 20 Seiten geschrieben hat. Aber normalerweise sollte man viel, viel Text haben und einen Roman zu schreiben, einfach mal so, ist natürlich irre schwierig. Auch da glauben die meisten Leute, sie hätten ja ein Thema, nämlich sich.
Was schaust du? Ja, ist... Ich höre dir zu, ja.
Achso,
ich hörte aber auch Emily.
Emily?
Ja.
Emily ist die Katze. So, es ist tatsächlich kein Thema, auch übrigens kein Drehbuchthema, zu sagen, meine Familiengeschichte ist ganz spannend. In der Regel, es sei denn, man macht halt, ne? Also klar, die Figuren aus den Simpsons sind entstanden aus seiner Familie oder zumindest die Namen. Aber du brauchst halt irgendwas. Wenn du ein Exposé hast, wenn du glaubst, du hast eine gute Idee, dann kann ich nur da empfehlen, wirklich viel Mühe in das Exposé zu stecken. Wenn du irgendwann 300 Seiten Sachbuch hast und merkst, da drin, dir fehlt eigentlich die Wirbelsäule des Textes, dann ist es zu spät. Das heißt, du machst es am besten vorher und in diesem Exposé musst du schreiben, was in dem Buch vorkommen soll und du brauchst so, sagen wir mal, vielleicht nochmal 10 Seiten Schreibprobe, damit die Leute sehen, was du kannst. Und es ist wichtig, also ich würde immer tatsächlich auch, das ist schon nicht falsch, einen Autor zu fragen, weil ein Autor dir natürlich das sagen kann. Aber wenn du einen Autor fragst, und ich spreche da für mich, und du schickst ihm das zu, dann muss das irgendeiner Textgattung zuzurechnen sein. Also wenn du jemanden, der sagt, okay, ich gucke mir das an, und dann schickst du ihm im Grunde ein bedrucktes Löschpapier, wo du sagst, okay, das könnte jetzt alles sein, aber dann gib dir am besten wirklich die Mühe, das so zu machen, dass du sagen kannst, okay, das ist was und das muss auch wieder Text sein. Es reicht, du kannst kaum jemand schreibt so formidabel, dass du eine Seite von dem liest und sagst, oh, das ist ja fantastisch. Sondern es muss halt was sein. Also es ist so, dass du kannst, musst da immer Glück haben und so. Niemand kann jemals garantieren, dass sich was verkauft, aber du musst ganz viel schreiben und ganz viel Mühe dir damit geben, dass du das machst. Und einfach so ein paar Seiten an den Verlag schicken oder so, das mag alles schon mal geklappt haben, aber das wird nicht sein. Und beim Drehbuch ist das alles nochmal viel, viel, viel komplizierter. Aber das erzähle ich im nächsten Podcast. Meinst du, da konnte man damit jetzt was anfangen?
Ja, der spannende Teil in der Folge 2 wäre dann sozusagen der spannende Teil, wie ist dann das Organigramm von diesem, ich habe die Textproduktion abgeschlossen, bis hin zur Drucklegung, bis hin zum Buchhandel am Bahnhof, bis zu gebraucht bei Amazon 5 Euro.
Also, das möchtest du alles.
Das wäre dann wichtig, dass wir das in der zweiten Folge dieses Themenkomplexes behandeln.
Von mir nicht ernst genommen vor von Matthias Richel.
Wer tut das?
Hatten wir jetzt, wenn du das mal beurteilen solltest, hatten wir jetzt Skandalpotenzial in dieser Folge?
Nein, ich glaube, wir waren wahnsinnig unrelevant. Wir waren dadurch, dass wir halt niemand, also so, wir haben, wir
haben Leute, ist aber
ein bisschen ganz gewollt. Ganz viele Leute werden jetzt sagen, oh, das ist aber ein interessantes Thema, erzählt mal mehr, was erzählt ihr denn jetzt? Ich glaube, das ist so, das wird.
Ich behaupte immer noch, wir haben Kreise geschlossen an manchen Stellen, was vielleicht.
Das wird bestimmt.
Ich glaube, da gibt es
größere Meta-Ebene auf jeden Fall. Das ist alles ironisch.
Wir wollten uns noch über. Oh Gott, nein, echt? Wir wollten uns über. Ich kann mir nicht mehr. Udo Vetter.
Ja.
Möchte in den Bundestag und hat Ärger dafür bekommen, dass er Anwalt ist und Mandate übernommen hat.
Er hat nicht Ärger dafür bekommen, dass er Anwalt ist. Er hat Ärger dafür bekommen, dass er für eine rechte Gruppierung, bei der es dass er die verteidigt hat sozusagen. Ich glaube, es ging ums Vereinsrecht oder so. Da bin ich nicht so ganz drin. Und
also hat sie nicht verteidigt, er hat für sie
das Mandat
ein Verbot geklagt.
So.
Was daran ganz interessant ist, dass ich habe mal Jura studiert und bin immerzu gefragt worden von betrunkenen Polizisten nachts auf Partys, wie ich den Kindermörder verteidigen könnte. Und da kann man immer nur dieselbe Antwort geben. Wenn es hieße, dass der Anwalt das irgendwie gut findet, also erstmal zwei Sachen. Das erste ist, der Angeklagte hat das ja erstmal nicht gemacht. Das kann ja immer sein, dass er es nicht gemacht hat. Das ist sehr, sehr kompliziert und dafür gibt es ja ein Gerichtsverfahren. Da steht ja erstmal der Anwalt jetzt zur Seite. Aber das zweite ist, wenn es hieße, dass der Anwalt das gut findet, dann würdest du nicht mal für deine runtergeladenen Porno-Videos einen Verteidiger haben, weil das auch im Zweifel kein angesehener Bürger gut finden will, dass du Mia Magma-Pornos runterlädst.
Wer ist denn Mia Magma?
Mia Magma.
Der Name sagt mir gar nichts.
Google mal Mia Magma. Haben Sie Google?
Ich habe Google. Haben Sie Google? Können Sie Google?
Nein, es ist im Ernst so. Ich finde auch ganz viele Sachen nicht gut. Und Leute finden verschiedene Sachen nicht gut. Und du kannst nicht behaupten, dass der Anwalt sich damit gemein macht. Und dazu gehören halt auch die.
Also ich finde erschreckend an der ganzen Debatte, die ich da nur so am Rand mitbekomme, weil ich zurzeit alles nur am Rand mitbekomme.
Was machst du überhaupt? Arbeitest du?
Ich arbeite rund um die
Uhr. Woran?
Das ist jetzt ein Geheimnis.
Das ist nicht.
Das steht
vor dem Wahlkampf
2013.
So,
da kann man halt nicht. Nee, natürlich nicht.
Ich habe kürzlich gelesen, du wärst auf Facebook, du wärst im SPD-Bundesvorstand.
Das ist eine interessante Information, das bin ich nicht.
Dann hast du das nicht reingeschrieben? Ich muss mal.
Ich habe doch nicht reingeschrieben, dass ich SPD-Bundesvorstand
bin. Nein, aber was habe ich denn da gelesen? Ich will ja gar nichts unterstellen. Hier, was steht denn in der Info? Digitalfonds, Ressourcenmangel, Butter zum goldenen Hirsch. Meine Güte. Du hast mehr Lebenslauf als 10 Männer.
Als 10 gute Männer.
Als 10 gute Männer.
Mhm.
Matthias Richel lebt schneller als ich. Ich hoffe, wenn das Leben fair ist, stirbt er auch früher als ich. Also wenn. Nein, also nicht als. Nicht, dass ich das.
Also hier!
Matthias hat eine Arbeitsstelle bei SPD-Parteiverstand.
Siehst du so? Nein, das ist nämlich total falsch. Das ist nämlich, wenn dann, ich weiß, woher das gekommen ist. Das ist nämlich, wenn dann jemand sagt, in dem Fall war das Astrid Klug, die ehemalige Bundesgeschäftsführerin, und die hat jetzt gesagt, wir haben zusammengearbeitet. Bei Facebook gibt es aber nur diese Option, Wir haben, das ist die Arbeitsstelle, das ist aber nicht meine Arbeitsstelle, ich muss das mal hier, warum ist das jetzt da auch drin, das ist ja Bullshit. Man muss das dann so bestätigen, hat also Astrid Klug hat angegeben, dass ihr zusammen beim SPD-Parteivorstand gearbeitet habt.
Man kann bei dir auf Facebook sehen, was du dir anhörst für Lieder. Kannst du da niemals...
Nein, das sind nur die Spotify-Lieder.
Kannst du nie schlechte Musik hören?
Doch, ich glaube, wenn man sich hier meine, das sind ja nur die Spotify-Lieder und die schlimmen Sachen, also die Erotik-Audiobooks und so, die höre ich mir natürlich nur bei Audible an, die da nicht drin sind. Und das ist ja auch eine geschmäcklerische Entscheidung, ob das gut oder schlecht ist.
Was? Ne? Ich frage Lotta gerade, ob sie jetzt da zu dem Essen geht. Gehst du da jetzt hin?
Geht ihr zu den Nachbarn essen?
Nein. Nee, wir sind ja noch hier. Wir sind hier. Achso. Lotta geht essen. Mit ihren riesigen Bauch. Meine Frau ist schwanger.
Ja, hochschwanger.
Es gibt einen offiziellen Zeitpunkt, ab dem man hochschwanger ist.
Naja, klar. Ich glaube, das ist hochschwanger.
Hochschwanger. Das sieht groß aus, ne? Der Bauchnabel ist geploppt.
Was? Ja, also... Ja, gut.
Okay. Ist das nicht... Matthias war auch mal anders.
Nein, das ist ja völlig... meine Frage war, habt ihr das abgesprochen? Will das Lotta, dass du das so
sagst? Dass ein Bauchnabel ploppt, ist eine... neutrale Information. Also ich komme dann nach irgendwann, ja? Wenn
ich mache nicht so lange. Viel Spaß. Ach so. Wo waren wir denn eigentlich?
Waiting.
Ja, also ich habe natürlich nicht bei der SPD-Partei, da arbeite ich auch nicht. Ja, okay. Wir waren, da hatte sich ja eine andere Frage davor.
Das habe ich total vergessen.
Ja, super. Das ist...
Das tut mir sehr leid für die Hörer. Das ist ja genau das. Ich glaube, das funktioniert gut als Einschlafhilfe. Wir reden so und Leute schlafen dabei ein. Ich fände das auch interessant, wenn wir das so haben könnten, wie bei Wir müssen reden, dass das live gesendet wird.
Ja.
Ein bisschen
Feedback abzuholen.
Was wirklich eben für mich, ich sag, MS Pro ist Bolschewik. Und hier kommt gerade eben, Michael Seemann schreibt, wow, wie in alten Zeiten, bin gespannt. Jetzt habe ich in mir, seitdem ich das gelesen habe, das Bedürfnis, irgendwas Nettes über MS Pro zu sagen. Und da fällt mir ein, dass Julia Seliger, dass ich mich noch über Julia Seliger unterhalten wollte.
Mit mir?
Ja.
Was soll ich denn über Julia Seliger sagen?
Ich wollte mich darüber unterhalten, dass sie bei der FAZ auch rausgeflogen ist, genau wie MS Pro. Was ist bei der FAZ los, dass sie immer Blogger einfach so rausschmeißen?
Das weiß ich nicht. Da muss man, glaube ich, die FAZ fragen. Ja. So schade es ist. Ich finde ja vor allem, unabhängig davon, ob du was da vorgefallen ist, das will ich nicht mal hinterfragen. Das interessiert mich wirklich eigentlich nicht. Das ist ja auch nicht schlimm, dass es mich nicht interessiert. Man muss ja nicht zu allem alles Meinung haben. Was ich aber absurd finde an der FAZ ist, dass die bereits publizierten Artikel offline stellen. Aus welcher Logik erklärt sich das denn? So. Also ich habe heute noch, ich glaube, ich finde ganz Zeit online heute noch...
verschwindet.
Ja, das ist doch Bullshit. Also das ist ja digitale Bücherverbrennung.
Ich glaube, den Skandal heute. Nein.
Aber du verstehst, was ich meine. Du machst es damit ja nicht ungeschehen. Also das ist auch so, aus welchem Grund? Also das erklärt sich technisch nicht. Wenn man jetzt den zweiten Relaunch nach Einstellung eines Blogs oder wenn man halt aufgrund von irgendwelchen Optimierungen, Navigationsoptimierungen sagt, na gut, komm, hier, die Texte sind jetzt 6 Jahre alt, die sind nicht mal relevant für Google oder sonst irgendeinen Scheiß, raus damit. Okay, aber ein Arbeitsverhältnis abzubrechen sozusagen.
Ich habe keine Begründung dafür gehabt, warum das so ist.
Vielleicht sind die Rechte halt nur so gelagert.
Ich achte immer streng darauf, dass ich jetzt bei Verlagen lässt sich das nicht anders machen. Aber da hast du eine Zeit lang Total Buyout, aber dass ich immer die Rechte behalte. Du hast das mitbekommen, dass ich meine Kolumne erscheint als Buch nächstes Jahr.
Ja.
Und dass sowas halt möglich, musst du halt. Einer hat gefragt, wie man als Journalist in 10 Jahren leben kann. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man muss sich extrem spreizen.
Naja, man muss vor allen Dingen die Definition des Journalismus als Beruf überdenken. Also der Journalist von heute wird nicht der Journalist in 10 Jahren sein. Ganz definitiv nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Der hauptsächliche Journalismus, der heute betrieben wird, ist Auswertungsjournalismus. Sprich, nicht mal bewertbarer, sondern nur so Mengenauswertung, quantitativer Journalismus, DPA-Meldungen, Meldungen verfassen und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die total automatisiert passieren wird. Es wird an einer Stelle natürlich noch menschlich sein, es muss einmal original verfasst werden. Es gibt heute alle Nachrichtenagenturen dieser Welt, außer die DAPD, beschäftigen wahnsinnig viele Redakteure, die das einspeisen. Das wird irgendwann technisiert, einfach wird es heute schon einfach in Pools reingehen. Der Journalist, der heute dann überleben will und der als Journalist wahrgenommen werden will, außerhalb dieser Formate, die man dann auch noch wahrscheinlich noch dezidierter machen kann, man kann die noch besser machen, man kann die vollwertiger machen, man kann ein richtig journalistisches Angebot sozusagen aus einem Zentrum total rausspeisen. Der Journalist, der da rausragen möchte, der muss Meinung haben, so einfach es ist. Der muss gut sein und der muss Meinung haben. Und der muss eine Person sein, der muss eine Marke sein. Dann ist nämlich auch völlig egal, wo er erscheint. Weil du wirst gelesen werden wollen. Das ist ja auch heute schon so, aber dieser Trend wird sich halt wahnsinnig verstärken, glaube ich. Also wir werden eine Personalisierung des Journalismus erfahren, also mit dem permanenten Presseclub, plus einer totalen Steigerung von mehr Content, also mehr automatisiert generierten Content und zentral ausgesteuerten Content. Und das ist die Pervertierung. Das ist bestimmte Veränderung im Journalismus oder in dem Journalismusbegriff, den man hat, weil das subjektiver wird, als wenn man es als Hauptberuf macht. Gleichzeitig ist das eine logische Sache. Und viel spannender ist für mich eher die Frage, unabhängig, was der Einzelne macht, ist, wie wird sich Journalismus oder Medien in 10 Jahren entwickeln? Wie wird das bezahlt? Erleben wir nur noch Shopsysteme, die Produkte verkaufen und ein bisschen Text machen? Oder erleben wir plötzlich durch Paywalls einen Qualitätserhalt oder Steigerung zum Beispiel?
Das Seltsame ist ja, dass von dieser Kulturflatrate oder so die Rede ist, der ja ein bisschen übersehen wird, dass es so ähnliche Sachen schon gibt. Ne? Es gibt ja die VG Wort. Und die VG Wort kannst du es nicht verstehen. Also es ist, ich habe in Telefonaten mit denen wirklich unter Schmerzen festgestellt, dieses, ist das das, was ich publiziere, ist das ein wissenschaftliches Buch, ist das ein Roman, was, das erstmal zu machen, dann ist es aber, ich erscheine in einer Anthologie, ich erscheine in einem Buch, wo ich auf Fragen antworte, was machst du mit sowas? Was machst du mit meinen Essays? Die muss ich irgendwann eigentlich melden dann nochmal, aber nicht zu früh oder nicht zu spät. Es ist wirklich, also es ist auch eine einzige Katastrophe. Blogger, die mal versucht haben, diese Zählpixel einzubauen, haben mir immer abgeraten, das auch nur zu versuchen. Wo du dann
Argon-Pixel und so weiter und so fort.
Ja, du kriegst da irgendwie, ja, und aber so für. Ich habe kürzlich mal Geld bekommen, so eine Bibliothekenpauschale, aber es war völlig undurchsichtig, auf Basis von was. Katrin Passig hat mir mal geraten, das an irgendjemanden outzusourcen, dieses Ganze. Und wenn du dir dann vorstellst, eine ähnliche Behörde soll das dann für dich machen, für alles, was von dir online erschienen ist oder alles, was von dir auf YouTube gelaufen ist oder sonst was, da wird halt einfach immer höchstens mit 5 Jahren Verspätung überhaupt, wenn das, obwohl, theoretisch ist es möglich, praktisch sehr schwierig. Ist ein bisschen wie, ganz lustig, man kriegt Geld für eine Erstausstattung, wenn man ein Baby bekommt. So. Es kommt mir ganz oft vor, als hätte die SPD eine Idee gehabt und die CDU ist mit der Umsetzung vertraut gewesen. Ich weiß nicht, ob so der deutsche Sozialstaat funktioniert. Aber da ist es so, du musst eine Bedürftigkeit nachweisen und das geht, der Weg ist so, du musst es erstmal beim Jobcenter, wo man jetzt gar nicht drauf geht, du musst es beim Jobcenter beantragen. Es ist klar in unserem Fall, die werden das ablehnen. Du musst diese Ablehnung aber haben, um dann von der Stelle, wo du dann eigentlich die Aussicht hast, das Geld zu bekommen, hinzugehen. Und du musst da einen so aufwendigen, links mal, das Jobcenter sehen wohl im Moment, Lotte hat das gemacht.
Weil sie Studentin ist.
Sie ist nicht Studentin, sie hat ja auch nochmal durch diesen, da habe ich auch noch was erzählt. Also, es ist ja jemand umgebracht worden im Jobcenter in Neukölln. Ich habe das nur hören sagen, aber da ist eine Mitarbeiterin getötet worden. Und dadurch ist da jetzt irgendwie Sicherheitsproblem Problematik aufgetaucht. Und so, wisst ihr, wirklich, der ist der dritte Mensch, mit dem du sprichst, ist dann dein Zuständiger. Du kommst erst irgendwie, sprichst mit jemandem, dann sprichst du mit irgendwie einem Bla-Leiter und dann sprichst du mit dem, der für deinen Fall zuständig ist. Und meine Frau schreibt, ist Stipendiatin, schreibt ihre Doktorarbeit und Promotion kannte die im Jobcenter nur als du machst Promotion. Das war das Einzige, was ich verstanden. Also meine Frau macht Promotion und hat es auch nicht richtig erklärt gekriegt. Dann Linguistik hat sie natürlich auch noch nie gehört und denkt, okay, gibt es überhaupt keine arbeitslosen Akademiker, aber okay. Jetzt musst du also den ganzen Antrag so praktisch genauso ausfüllen, als wirst du komplett bedürftig, obwohl du weißt, du bist es nicht, um diese eine Sachleistung zu kriegen. Die lehnen das dann irgendwann ab. Dann gehst du mit dieser Ablehnung dahin. Und das kostet dich einen Nachmittag, kostet den Staat Unsummen an auch was Dokument. Dafür gibt es dann extra Dokumente. Und die Sache ist ja im Grunde ganz leicht. Du kriegst ein Baby, sag hier, Baby. Der Staat hat sich entschieden, Geld dafür geben zu wollen. Aber warum diese Hürde? Es ist absolut unerklärlich. Ja, sie wollen Zahnärzten das nicht geben. Es wäre leichter zu sagen, jeder kriegt es, als diesen Quatsch zu machen. Und das ist eigentlich genau wie mit dem ganzen Bürgergeld oder bedingungslosen Grundeinkommen oder wie immer du das nennen willst. Das wäre wahrscheinlich, wenn du das ganze Sozialamt an die Sparkasse ausgliedern würdest, wäre es wahrscheinlich einfacher. Also das machen. Ich meine, ich habe damals in diesem Praktikum viel gesehen und ich erinnere es auch, selbst in den 60er Jahren muss das schon so gewesen sein, dass Arbeitsämter dir keine Jobs besorgen. Für Leute wie uns sowieso nicht. Mhm. So, aber auch für einfache Tätigkeiten scheint das nicht zu machen. Es scheint eher eine Art von Schikane zu sein. Und ich, haben wir noch Zeit kurz über sowas wie Ponada und sowas?
Wir müssen kurz gucken, ob jetzt hier langsam... Wir haben ja jetzt hier nur ein bestimmtes Zeitkontingent gekauft. Ja, wir haben noch Zeit.
Wir haben das gekauft?
Nein, natürlich nicht.
Ich dachte, du musst weg. Ich rede dann mit dir. Ich fand in dieser Ponada-Geschichte immer ganz interessant, dass dieser Typus überhaupt nicht bekannt zu sein scheint, dass es Leuten schwerfällt, in so eine Arbeitshierarchie oder was immer dazu gegeben ist, sich einzugehen. Das kann halt nicht jeder. Und seltsamerweise immer dann mitschwingt, jeder, also das ist ganz komisch, das hat man früher nur in Sat.1 Talkshows gehört, jeder könnte ja einen Job finden. Vielleicht kann der keinen Job finden. Er sagt ja, er hat ja auch das ist jetzt gar nicht so ein extremer Fall, er hat große Zeit wohl gearbeitet, aber ich kenne Leute, die, also wenn ich kann einfach, rede ich von mir, wenn ich nicht das Glück hätte, immer wieder irgendwo unterzukommen, wo Leute Texte von mir wollen, was wäre denn der Beruf, was für ein Beruf soll ich denn ausüben? Also mal ganz ernsthaft, Versicherung wäre was noch irgendwie laufen würde, wahrscheinlich. Ne? Ich habe keinen Studienabschluss. Was soll ich denn machen? Was willst du, was machst, arbeitest du denn als Theaterwissenschaftler oder als jemand, der Dings studiert hat? Ich weiß so, wie viele Leute, gerade The Last Psychiatrist drüber geschrieben, was machst du denn mit Tausenden und Tausenden von Germanistik-Studenten, die alle Gedichte interpretieren können? Für die gibt es keine, die machen dann halt irgendwas anderes. So.
Ja, genau.
Und dann gibt es unter denen, die das aus tausend Gründen nicht können. Ich kenne Leute, die können nicht zu der Behörde gehen, weil sie eine Panikattacke kriegen. Das ist auch kein unwertes Leben deswegen. Gibt das. Es gibt Leute, die können nicht im Büro morgens um 7. So. Und davon gibt es doch gar nicht so viele. Ich verstehe diesen Stress, den man sich macht, um die paar Leute. Ich habe im Sozialamt öfter Leute erlebt, die Anspruch gehabt hätten und es jahrelang nicht gemacht haben, weil sie zu stolz sind. Ich kenne auch genug alleinerziehende Mütter, die das nicht machen, die immer noch irgendeinen beschissenen Job annehmen, um es nicht zu machen. Als Leute, die sagen, oh, cool, lebe ich von 400 Euro total in Lenz. Also bitte. Ich meine, so spaßig ist es auch nicht.
Für 400 Euro zu leben? Nein, natürlich nicht. Absolut. Ja, es ist halt, du führst halt, wir führen ja die Fuß.
Meine Damen und Herren, wir haben mit Matthias Richel zu Boden gequatscht.
Man führt ja, das sind ja diffuse Gerechtigkeitsdebatten, weil es natürlich immer subjektive Gerechtigkeitsdebatten sind, die man führt. Eine Reichensteuer zum Beispiel einzuführen, ist ja das andere Ende der Kette, den du gerade beschreibst. Ist natürlich bei allem Milliardenertrag, den man damit machen könnte pro Jahr, natürlich vor allen Dingen eine symbolische Handlung. da wo du unten sanktionierst bei Hartz IV oder bei der Arbeitslosigkeit, darfst du oben nicht zusätzlich protegieren. So. Und die Politik ist voll mit diesen symbolischen Handlungen, die sich manchmal, die lassen sich bestimmt mathematisch teilweise auch sogar belegen und hinterfragen. Und mit Verweis auf desolate Haushaltslagen lässt sich ganz viel begründen. Aber jetzt mal angenommen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen sehr unwissend dran, so wie du, dann hast du natürlich recht. Dann gibt es aber immer genau noch, gibt es natürlich immer noch genau die Leute, die sagen, und das verstehe ich, einen gewissen Punkt. Ich gehe arbeiten, also die Leute, die zu stolz sind, behördliche Leistungen anzunehmen, ne? Und dann dafür sagen, die alleinerziehende Mutter, von der du gesprochen hast, die dafür einen Drecksjob nimmt und den macht. Oder eigentlich ein Drecksjob ist vielleicht falsch, aber einen, wo sie halt wahnsinnig wenig Geld verdient, weil es das Sachen ist Kleber. Soll der gut riechen? Soll der nach Vanille riechen? Nach was soll der Kleber?
Ja, ich habe nicht gerochen, weil ich dachte, vielleicht riecht es da gut, sondern weil es gestunken hat vom Flaschenhals. Ich habe gerade das Etikett abgeknibbelt und da hat der Flaschenhals gestunken.
Aber ganz kurz, wenn diese alleinerziehende Mutter, man findet übrigens immer genau dann das Beispiel der alleinerziehende Mutter, die dann noch arbeiten geht, aber die bekommt dann halt
Krankenschwester,
die bekommt Polizist. Halt, genau, Krankenschwester oder Friseuse, so ganz wenig, die bekommen halt einen wahnsinnig geringen Stundenlohn. Wenn am Monatsende, und obwohl sie sich entscheidet, das eben nicht zu machen, also das eben nicht auf statische Leistungen angewiesen zu sein, wenn am Monatsende am Ende genauso viel übrig bleibt, wie die Leute, die keine Scheu haben dazu, zum Amt zu gehen und behördliche Leistungen entgegenzunehmen, dann schaltet sich mein Gerechtigkeitsempfinden schon ein. Dass man sagt, da müssen wir eine Abstufung finden zwischen den Leuten, die sagen, ich möchte
ja, jetzt für sind mich wir halt leider bei diesen Anne-Will-Themen, das Ding ist halt...
Du hast angefangen, Leute, ich wollte es gar nicht machen.
Ja.
Aber du verstehst, was ich meine, das ist ganz subjektiv.
Ich kann, wie gesagt, ich bin kein Politiker, ich kann das alles nicht lösen. Es gibt ja halt einfach... Das Irre ist, dass wir halt, um jetzt mal total grob zu werden... Das Irre am Kapitalismus ist, dass es uns wirtschaftlich allen besser geht und wir fühlen uns trotzdem schlechter dabei.
Ja, weil wir immer noch mehr wollen.
Ja, du hast, das ist jetzt ein bisschen nach Sozialkitsch klingen. Es gibt so eine englische Sendung, wo ein Typ immer mit Stämmen lebt. Ja? Tribes heißt das. Der lebt irgendwie ein paar Wochen lang mit diesen Stämmen und macht halt vor allem, also das Krasseste ist immer, dass er diese Initiationsriten auch macht und die härtesten Drogen nimmt und auch, was beeindruckend ist, auch wirklich Angst davor hat und diese Angst immer wieder überwindet und man sehr intimen Einblick hat, einmal in das, was er erlebt, einmal auch in diese Stämme. Und er ist einmal in so einem Südseestamm, wo du einfach wirklich sagen muss, die haben da nicht mal Antibiotika. Ja, wenn da jemand in Fischgräten tritt, kann der daran sterben. So, sie haben es wirklich zu nichts gebracht. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich die Errungenschaften des Kapitalismus kleinreden will. Aber die teilen jeden Fang, den sie haben, so unter allen auf. So, es gibt alles wird geteilt und sie fühlen sich alle Bombe dabei. Aber es gab irgendeinen Bereich, wo Geld reinkam in was. Irgendwie, wenn sie, weil sie irgendwas im Tausch oder sonst was irgendwo. Und wenn du dann siehst, Gier ist im Grunde keine schöne Eigenschaft. Und du hast eben von einem Buch erzählt, dass du liest. Vieles an dem, was wir tun, tut uns nicht gut. So, und das ist, es gibt eine Grundpervertierung daran, immer mehr Wert haben zu wollen aus allem, was du tust, immer noch mehr davon haben zu wollen, was dich nicht zufrieden machen kann. Du kannst aber nicht, wenn es alle machen, es kann kaum jemand sagen, er kann aufhören. Es will auch keiner im Wald leben. Und in der DDR hast du gesehen, dass es staatlich organisiert nicht funktioniert. Da ist zum Beispiel ein Ansatz, der übers Netz möglich ist, natürlich, dass das ist vieles viel, viel einfacher ist. Ich habe das mal in dem anderen Podcast erzählt, wie viel einfacher es ist, ein Buch herzustellen, indem ich an Quellen komme und nicht mehr ins Museum fahren muss, ins Archiv fahren muss. Und das gilt natürlich für viele andere Sachen auch, dass du natürlich eine Produktivitätsleistung hast, dass du eigentlich mehr Zeit hast für dich dadurch. Und wo kam ich her?
Von den Stämmen.
Von den Stämmen.
Von Tribes.
Also nochmal, es ist völlig ausgeschlossen. Ich will überhaupt nicht so idiotisch wirken, zu sagen, oh, so sollte man leben. Weil natürlich, ich meine, die ganze Welt könnte auf diese Art mit 5 Millionen Menschen ungefähr bevölkert werden. Wir sind weit darüber hinaus, irgendein zurück an Technik zurückzufahren oder sonst irgendwas. Aber andere Motivationssysteme als Geld müssten ja theoretisch denkbar sein, ne? Wenn du die Wikipedia anguckst.
Das sind sie heute de facto. Ich möchte mal ein Beispiel, was mir jetzt immer häufiger tatsächlich vor die Flinte kommt, erzählen. Ich arbeite in einer Branche, in der es den beschriebenen Fachkräftemangel gibt. Richtig? Gibt. Wenn du versuchst in Berlin... für eine Festanstellung, sagen wir mal, einen Online-Konzepter zu holen oder einen Strategen, Kommunikationsstrategen oder einen Quatsch. Oder halt auch, Grafiker ist ein bisschen eine andere Situation, aber oder ein Programmierer für bestimmte Sachen. Ne? Also so ein, der kennt sich wahnsinnig gut aus mit Open-Source-CMS-Systemen zum Beispiel. Wenn du den explizit brauchst für ein Projekt und so weiter und so fort, dann ist es wahnsinnig schwer, kurzfristig fast unmöglich, nur mittelfristig gut über Kontakt, jemanden überhaupt zu finden. Weil der Markt ist einfach in Berlin, die Leute zerren, wo es nur können, die brauchen Leute und kaufen die weg. Da sind und Agenturen streben natürlich danach, die Leute langfristig aneinander zu binden und bieten dir deshalb relativ schnell eine Festanstellung dann an und sagen so, okay, pass auf, bleib doch bei uns, dann müssen wir beim nächsten Mal nicht suchen. So, aus der. Da ist Geld kaum noch eine Motivation. Geld ist keine Motivation, weil jede Agentur in Berlin, wenn sie halbwegs erfolgreich ist, die relativ gutes Geld bezahlen kann. Und hier ist auch das, was du sagst.
Sag nochmal kurz, wie nennst du den Beruf?
Konzepter. Einfach so Online-Konzepter, ja. Aber nehmen wir mal Programmierer, das ist noch schärfer, sozusagen, die Situation ist da noch schärfer. Es gibt wenig Programmierer. Mhm.
Der Markt. Bei Informatik ein schwieriges Studium ist, oder?
Auf jeden Fall, der Markt in Berlin ist auf jeden Fall so, dass das relativ. Deshalb werden dir als Programmierer in Berlin kannst du sehr gutes Geld sehr schnell verdienen in der Festanstellung. Das Wissen, dass das so ist, verleitet Programmierer aber zu anderen Ansagen. Die sagen nicht, ich hätte gern 5.000, 6.000 brutto im Monat, was durchaus bezahlt wird. Ist jetzt, das klingt viel, aber es ist okayer Lohn. Sondern die sagen, ich möchte gern 4 Tage arbeiten. Mhm. Oder ich habe ein kleines Kind, haben wir einen Betriebskindergarten? Oder wie sieht es aus mit Wochenendausgleich? Kriege ich eine Bahncard 100, weil meine Freundin, ich komme gerne nach Berlin, aber ich wohne in Hamburg. So. Und das hat diese Social Goodies, also sowohl Technik, also du kriegst deine komplette Ausstattung mit für zu Hause, also was früher Dienstwagen ist, ist heute deine komplette Technikausstattung, aber halt auch ganz soziale Sachen. Also wie ist der Arbeitsausgleich, wie ist Work-Life-Balance, wie ist meine Familie abgesichert, das und das und das, was kann ich fürs Alter tun, so ein Quatsch. Also das wird immer mehr gerade in den Vordergrund in Bewerbungsgesprächen gestellt. Das Geld, darüber wird man sich wahnsinnig schnell einig. Da gibt es kaum so, da ist der Markt auch relativ klar, wer was bekommt. So bist du Junior-Konzepter, bist du Senior-Konzepter, bist du Creative Director und Quatsch. Also da gibt es einen Markt, der hat einen Preis und den wirst du bekommen. Aber dann muss sich die Agentur attraktiv machen und die versucht über soziale Sachen. Das heißt, um jetzt den Bogen wieder zurückzubekommen, ist, dass es diese Motivation fernab von Geld, die du einforderst, die gibt es de facto schon dort, wo ein Mangel herrscht. Wo ein Mangel an Personen herrscht, da werden so eine Sachen wichtig. Versuch doch mal, Ingenieur, Volkswagen ist das erfolgreichste Autounternehmen der Welt. Um diesen Status halten zu können, muss man 2 Strategien fahren. Einerseits weltweit nach den kreativsten Köpfen suchen, also viel outzusourcen. Andererseits aber in die Produktentwicklung, dem Herz, sozusagen die Leute nach Deutschland zu bekommen. Jetzt ist Wolfsburg an sich aber echt nicht der kreativste Arbeitsplatz dieser Welt. Dann kannst du dem so viel Geld zahlen, wie du möchtest. Wenn du dem sagst, ja, du kannst in einer Haussiedlung in Wolfsburg da wohnen und kriegst du noch einen Tourrek vor die Tür gestellt, dann wird er sagen, ja, nee. Also muss man.
Man kennt das von Fußballern halt.
Ne? Und dieser Mangel, dieser natürliche Mangel, der da entsteht, oder Fußballer, genau, nach Wolfsburg, das ist ja, gab es ja dieses eine Beispiel, wo die Frau gesagt hat, tut mir leid, ich kann hier nicht leben.
Ja, ich denke das oft bei diesen russischen Vereinen, okay.
Dieser Mangel erzeugt, dass du dann halt andere Sachen musst. Dann, wenn du bei Volkswagen anfängst, bei Ingenieuren, dann sagen sie, ja geil, du kriegst hier einen Platz in der VIP-Loge beim VfL Wolfsburg und kannst Bayern München gucken.
Also ich glaube, wir sind ja gebeten worden, ein bisschen über Zukunft auch so nachzudenken. Und ich glaube, ein entscheidender Punkt daran ist, dass viel mehr Menschen als kreativ arbeitend gelten werden. Ich glaube, dass es... das mag abstrus klingen, aber ich glaube, dass in gewissen Formen auch ein Zahnarzt heute kreativ arbeiten muss, weil er viel Möglichkeiten hat zu gestalten, was er macht, weil er sich jenseits des Studiums wahnsinnig viel Wissen aneignen kann darüber. Und ich glaube, dass das, um Kreativität zu erzeugen, du hast es ganz, da hatten wir uns gerade erst erzählt, dass du im Museum, also im Naturkundemuseum, dir Dinosaurier angeguckt hast. Ne? In deinem Beruf damals als Werber war es anerkannt, dass du nicht vor dem Rechner unbedingt die besten Ideen hast. Bei mir ist es auch so, dass Leute wissen, ich muss nicht im Meeting die super Drehbuchidee haben. Der Autor geht nach Hause, duscht und dann duscht er noch einen Tag und noch einen Tag und irgendwann plopp,
kommt die Idee. Findet er bei Google eine geile, adaptierbare Idee.
Also ich habe oft erlebt, du kannst ja das eben erzählt von natürlich dem Fleiß, der drin steckt, aber die eigentliche Idee ist ja immer, ist ja für einen selber spektakulär, tatsächlich, weil du kannst eine Sekunde davor hinschalten und sagen, okay, da ist gar nichts und auf einmal ist die Idee da und dann ist es wie ein Kristall, das sich bildet, steht der ganze Film und die ganze Geschichte vor dir. So, und das kann bei mir im Besten entstehen aus Leere, aus wirklich, ich gucke auch nicht unbedingt nur schlaue Sachen im Internet an, ich gucke teilweise, guck ich mir eine Stunde Links auf Reddit an. Das kann ganz blödes Zeug sein, aber dann habe ich mein Hirn so geleert, dass da was kommen kann. Oder ich habe mein ganzes zweites Buch morgens geschrieben, wenn meine Frau noch geschlafen hat. So, einfach steh auf, schreib 2 Stunden, damit ist dann genug getan. Und dann habe ich natürlich, das mag man jetzt bewerten, wenn man will, arbeite ich sehr viel oder sehr, sehr wenig. Das kann man nicht sagen. Die reine Schreibzeit ist erschreckend wenig. Also jeder würde kotzen, wenn er sich davon leben kann. Dass ich wirklich ab und zu mal schreibe. Aber ich muss dem alles unterwerfen. Wenn ich 1000 Termine, also wenn ich jetzt wirklich, was wir eben gesprochen haben, wenn ich jeden beschissenen Radiotermin machen würde, wenn ich dauernd zu Ikea fahren würde, wenn ich so tun würde, als wäre ich gar kein Autor, könnte ich das auch nicht machen. So. Und das ist dieses, ich glaube, so werden immer mehr Leute arbeiten. Weg von dieser FaceTime irgendwo sitzen und.
Das stimmt. Aber es ist natürlich eine idealtypische Projektion auf eine Arbeitswelt, weil du die selber hast. Das, was du gerade erzählst, trifft nicht zu auf produktive Dienstleistungen im Sinne von Bäcker. Oder wenn deine Erlebnisse mit jeglichen Support-Hotlines dieser Welt, stell dir mal vor, die sind nicht nur scheiße, wie du sie erlebst, oder blöd und inkompetent, sondern die sind auch nur erreichbar 2 Stunden. So, weil die sagen, und auch nur so, wie sie gerade möchten, und die sagen halt so, naja, das klingt natürlich total beschissen, dass ich davon leben kann, aber ich muss ja, um ein geiler Support-Dienstleister zu sein, dem alles unterwerfen.
Du weißt,
was ich meine, das ist so.
Absolut, aber ich habe irgendwann mit der Telekom gesprochen, nur mit einer Maschine, und die war besser als jeder Callcenter-Agent.
Ich bestelle also, Pizza nur online, ich rufe nie mehr an.
Es ist ja schon so. Du hast ja eben gesprochen von automatisch erstelltem Journalismus. Ich habe als Kind mir mal Zukunftsutopien entworfen und in allen kam eigentlich, also wenn du wirklich eine Utopie hast, kommt ja eigentlich keine beschissene Arbeit mehr vor. Beziehungsweise ist es ja immer klar, dass du
eine Zukunft dir denkst, die technisch avancierter ist und bestimmte Sachen fallen weg.
Es ist, wenn es Studien dazu gibt, ist es oft so, dass du kannst eine Kindergärtnerin nicht outsourcen, aber du kannst das mittlere Management outsourcen.
Also, das Lustige ist aber, wenn man jetzt mal gerade die industriepolitische und industriehistorische Geschichte sich anguckt, ganz manifestierte sich ja in der Industrialisierung, dass die Industrialisierung eigentlich geschafft hat, menschenwürdigere Arbeit herzustellen. Das kurzfristige Resultat war aber die Maschinenstürmerei, weil die Jobs plötzlich weggefallen sind und so weiter und so fort. Und wenn man sich die Arbeitsverhältnisse damals zur Zeit der Industrialisierung anguckt, dann würde man heute nicht sagen, dass die menschenwürdiger waren als davor, aber nicht in unseren Begriffen menschenwürdiger. Aber es war ein Riesensprung, alle würden sagen, es gibt keine beschissene Arbeit. Oder man hätte, die ist nicht mehr so beschissen wie früher, toll, das ist unsere Utopie, das macht alles nur noch Roboter. So. Ja. Oder es gab halt auch so, da kann ich mich noch total daran erinnern, Ende der 80er, Anfang der 90er, so in der Wendezeit, ging es um Automatisierung in der Autoherstellung und dass immer mehr Leute am Fließband bei Autoherstellung seit Ford und mit seinem Model T ja Fließbandarbeit war per excellence, immer mehr von automatisierten Roboterarmen, die man so kennt, diese einarmigen Schweißpunkte setzen und so, dass dann immer mehr Arbeitsplätze wegfallen. Und das nur noch mechanisch Autos gebaut werden. Die werden von bis heute sind da wahnsinnig viele Menschen in der Autoindustrie beschäftigt und so weiter und so fort. Und Arbeit, so wie wir.
Aber es ist schon, also bei. Es geht da nicht die Tendenz zu, ist der Anteil von Marketing und so nicht größer geworden, vielleicht bei einem im
ja, aber
glaubst du, dass genauso viele Menschen an einem Auto heute schrauben, an einem Auto wie.
Nein, mehr. Woher? Also weniger Schrauben, ohne Frage, und es arbeiten mehr im Marketing. So.
Ja, aber das wäre
aber doch das ist kein automatisierter eine Tendenz. Job, kein automatisierter Job-Shift. Da sagt man nicht, okay, wir bauen jetzt 4.000 Schrauber ab und die werden jetzt alle Marketing-PR-Leute.
Das ist natürlich, nein, nein, das ist ja natürlich nicht.
Sondern es sind ja eher Begebenheiten, die aus dem Markt heraus entstehen.
Nein, aber also du hast doch heute eine Abiturientenquote von annähernd 50%.
Ja, die wahnsinnig hoch, ja.
Ja, und das ist von 10 oder von 5 hochgegangen. Und damit hast du doch schon eine Kreativierung der Arbeit, oder nicht? Geht die damit nicht einher? Das ist also bestimmte Arbeiten, also die rein körperlichen Arbeiten.
Eine Sache ganz kurz. Ja. Das notwendige Tun der rein körperlichen Arbeiten, die wir brauchen, damit unsere Gesellschaft funktioniert, ob nun auf dem Liegen, auf dem Gurkenlaster liegen und Gurken aus der Erde rausholen, weil es nur händisch geht. Diese Jobs verschwinden nicht nur, weil wir uns dadurch besser fühlen. Im Gegenteil, was passiert ist, wir fühlen uns durchaus besser. Und ich gebe dir total recht, dass wir in unserer Gesellschaft die Entwicklung haben werden, dass wir immer mehr hin zu Dienstleistungen kommen. Wir haben definitiv einen Trend zu Solo-Selbstständigen, dass Leute mehr selbstständig sind und selbstständig arbeiten. Der Trend, den kann man gar nicht verleugnen, der geht doch über Metropolen mittlerweile hinaus und so weiter und so fort, dass wir eine selbstbestimmtere Arbeit haben. Aber diese unbestimmtere Arbeit, die geht nicht weg, die wird verlagert. Wir fühlen uns total gut. Im Ostblock ist der Gurkenlaster. Das ist so.
Das heißt, im Ostblock ist der Gurkenlaster.
Na, werden dann dort unsere körperlichen Arbeiten erledigt. Wir importieren die dann nur noch. Also wir importieren dann nur noch das Ergebnis der körperlichen Arbeit, die wir nicht mehr sehen wollen, weil sie in unserer Bedürftigkeit, in unserem Gesellschaftssystem nicht mehr passt. Weil wir halt eben genau eine hohe Selbstverwirklichungs Drang haben durch einen hohen Bildungsgrad und so weiter und so fort.
Ich sehe das aber erstmal nicht negativ, dass der hier ist, also weil dieses auf Kosten von oder so ist ja erstmal stimmt ja erstmal nicht so. Also sagen wir mal, es gibt körperliche Arbeiten, die anfallen trotz Technisierung, dann ist ja immer die Frage, macht das jetzt der 8 Jahre studiert hat und macht das der Herzchirurg oder die polnische Putzfrau? So.
Aber die Arbeit muss trotzdem gemacht werden.
Ja, die muss halt gemacht werden. Das ist ja dann, das wäre halt klassischer Kapitalismus, der sagt, der das am
besten. Nur weil der Herzchirurg sich zu fein ist, ich sage das mal ganz zugespitzt, seinen Boden feucht durchzufeuchten.
Es geht da ja nicht, also wenn der Herzchirurg ist ja jetzt nicht einfach irgendein Luxusgeschöpf, sondern der rettet Menschenleben. Stelle Menschenleben, ja. Oder er muss jetzt selber putzen, weil es irgendwie nicht okay ist, seine Putzfrau das machen zu lassen. Nur jetzt mal tatsächlich weitergedacht, einfach wirklich mal noch weiter. Ich habe heute gelesen, diese Jules Verne-Geschichte vom amerikanischen Journalist im Jahr 2889. So. Also aus seiner Sicht damals 1000 Jahre in die Zukunft. Und das ist diese berühmte Geschichte, wo Videochats und so alle schon vorhergesehen werden. Da sprechen Leute dann, lesen keine gedruckte Zeitung, sondern sprechen kurz, haben kurze Gespräche mit Experten und sowas, die sie mit News, also der Newsfeed ist im Grunde auch vorhergesagt. Wenn du so eine utopistische Weltsicht hast, hast du natürlich dann immer Jobs, die jemand nicht, sondern wirklich alle Leute auf der Welt müssten nicht mehr Berufe machen, die sie nicht machen wollen. Also ein bisschen, aber die sie ein bisschen mit was erfüllen können. Wobei ich wirklich schon begeisterte Tankstellenverkäufe erlebt habe. Ja, klar. So. Das hat man dann ja, wenn eine Technisierung erreicht ist, die all das Grauenhafte nicht mehr von Menschen gemacht haben muss. Also Hühner töten am Fließband oder so macht dann die Maschine. Jetzt sagst du, das kann man alles noch nicht. Man dachte immer, das könnte man. Aber sagen wir, es könnte irgendwann.
Und auch Wiesenhof tötet maschinell, natürlich.
Ja, also es könnte irgendwann erledigt sein, dass niemand Putzfrau sein muss, weil es nicht mehr gemacht werden muss. So. und es auch keine Prostitution mehr geben muss und auch keine Pornodarsteller. Alles, was irgendwie man sagt, gibt's nicht. Dann hast du, kann ich mal sagen, jetzt habe ich ein riesen Arbeitslosenproblem. Richtig. Oder es irgendwie anders lösen. So das, und das ist ja die Frage, an
der man steht. Wenn man diese Utopie mal weiterdenkt, ist ja, also muss man dann sozusagen, um meinen Einwand einfach mal zum auszuklammern, dass dann diese Arbeit, die gemacht werden muss, wird verlagert. Nehmen wir den erstmal weg und wir betrachten die Welt jetzt als ein globales, wo der gleiche Standard überall herrscht und wir jetzt von Utopie sprechen, die
Von der Star Trek Welt.
Ja, wir kommen aus der Star Trek Welt und wir haben die Weltregierung und es funktioniert einfach so wie beschrieben gerade. Dann ist die philosophische oder die utopische Diskussion ja gar nicht die mehr der Arbeit, sondern die der Entlohnung. Da ist der Kreis von nachher. Also weil was in der menschlichen Natur liegt, und das pervertiert unter anderem auch jede sozialistische Praxisversuch, ist nämlich den des Status. Ne? Also woran Entlohnung, also viel Geld oder weniger Geld zu haben, reglementiert nicht nur Zugang zu Waren und Märkten, sondern definiert auch den Status innerhalb einer Gesellschaft. Wenn wir jetzt nicht mehr arbeiten, und Arbeit ist unser Entlohnungssystem. Also Arbeit ist das, womit du Geld verdienst, egal in welcher Form. Weniger Arbeit so wie du, härtere Arbeit so wie ich. So. Ja, weißt du, was ich meine? Aber wenn diese Arbeit wegfällt.
Ja, ich muss da kurz dazwischen grätschen.
Wenn Arbeit als Entlohnung, halt als Entlohnungsprämisse wegfällt, wie lösen wir das?
Also es ist ganz interessant so, dass es ja, dass immer die Gewalt, also wenn du auf die Stammesebene wieder gehst, dann hast du die gewalttätigsten Stämme da, wo es einen Ressourcenmangel gibt, so. Wo die sich ernähren können und so leben können, hast du durchaus friedlich und organisierte mit flachen Hierarchien. So, es gibt diese klassische, wo du einen hohen Brautpreis zahlen musst und die Gegend ist karg und so, kann es angesehen sein, Blutrache zu üben oder so, oder gewalttätig zu sein oder auch betrügerisch zu sein, gerissen. Das können positive Eigenschaften sein. Und es gibt positive Eigenschaften, können friedlich sein und verhandlungsbedürftig und kooperativ und ein Umarmer zu sein. Dann wirst du dann der Beliebteste. Man kann durchaus denkbar ein anderes Belohnungssystem installieren, natürlich theoretisch. Aber diese Frage, dieses, also wenn du sagen wir, du koppelst Existenz ab von Arbeit, vor 10 Jahren wäre es absurd erschienen zu sagen, der Schachweltmeister kann von einer Maschine geschlagen werden. Es war immer die klassische Begründung, ein Computer kann niemals ein Bauernopfer machen, weil er so nicht denken kann. Der kann immer nur schwarz-weiß und dann kann er das nicht begreifen, dass du taktisch spielst. Und irgendwann hat man gesehen, ups, das ist nur eine Rechenleistung. Das Ganze, was uns als Intelligenz beim Schachspiel erscheint, ist nur eine riesen Rechenleistung. Da hat man gesagt, okay, das ist dann jetzt keine echte Intelligenz. Man ist immer einen Schritt weiter gegangen zu sagen, ey, echte Intelligenz ist irgendwas anderes. Ne? Du kannst dir nun durchaus, mittlerweile kann man sich wenigstens vorstellen, dass irgendwann jemand Maschinen hat, wo du an jedem Amtsgericht jemand sitzen kannst, der besser als heutige Verfassungsrichter über Jura Bescheid weiß. Wo an jeder Stelle du wahnsinnig gute, intensive Rechtsprechung hast. So. Was kein Mensch mehr leisten kann. Kein Mensch kann das und das noch auf Latein, wenn du so, oder das kannst du auf Türkisch direkt ausdrucken, wenn du einen Schläger vor Gericht hast. So.
Aber das ist die Diktatur der Algorithmen.
Ich weiß überhaupt nicht, was ich da beschreibe. Ich sage nur, wenn es um Krieg und Frieden geht, wird man immer noch einen Menschen haben wollen, der da entscheidet. Ne?
Wie heute bei Drohnen?
Du willst aber jemanden, der ihn losschickt. Du willst wahrscheinlich noch jemanden haben, einen Menschen haben, der die Drohne losschickt im Moment. Du willst in einem OP, auch wenn ein Roboter schneidet, willst du wahrscheinlich noch einen Menschen haben, der das begutachtet. Aber ist man wahnsinnig weit davon entfernt, dass du nicht mehr 8 OP-Schwestern brauchst bei einer Operation, sondern einen, der halt guckt und dann hast du halt super Geräte. Jetzt sagst du, das ist in der Autoindustrie anders, da kennst du offensichtlich dich besser aus. Ich glaube nur, dass es irgendwann ansteht, dass du wirklich, also dass dieser, das was früher, es ist eine ganz lange Entwicklung hat es gegeben, dass immer nur noch das übrig blieb für Gott, was der Mensch noch nicht verstanden hat. Und so bleibt, glaube ich, mit der Zeit nur noch für den Menschen übrig, was Maschinen noch nicht können. Also noch kann ich
für... Das Lustige, um zu ehrlich mal, wenn das so sein sollte, und jetzt mal völlig wertfrei, dann ist das ja trotzdem eine menschgewordene Entwicklung, also eine menschgewollte Entwicklung, so rum. Maschinen sind menschengewollt, die sind nicht Skynet.
Nein, nein, das war überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Das ist dann ein ganz
so interessant. Weit
also die Frage ist natürlich schon, der Mensch an sich, unabhängig von der eigenen Definition, definiert sich ja, unabhängig von der gesellschaftlichen Definition, hat ja schon in seinem Bestreben, in seiner Menschwerdung, also wenn das alles so ist, wie du sagst, wie wichtig ist dann eigentlich noch Bildung? Wie wichtig ist, also für was?
Ne, wenn es, du, ist es nicht, im Gegenteil, es ist nicht besonders wichtig gerade.
Genau, es ist überhaupt nicht, wir sind also in einer Maschinenwelt, die völlig legitim ist. Es braucht immer jemand, der übrigens Maschinen repariert, außer Maschinen, ja. Maschinen reparieren, aber und man muss die dann trotzdem nochmal.
Ja, aber egal, so
oder ich darf
aber total Irrsinn reden, aber das, was im Moment passiert,
ist. Wie doch wichtig ist Laufen? Wie wichtig, also wie wichtig ist Bewegung? Wie wichtig ist überhaupt Kommunikation? Zwischen Menschen.
Ich rede jetzt nicht von übermorgen.
Wir reden sowieso nicht von übermorgen, aber grundsätzlich. Mhm. Und dann, wenn wir das alles ausklammern können, weil wir sagen, das ist ja alles, das erfüllt heute Zwecke, die wichtig sind, um unser gesellschaftliches Gefüge zusammenzuhalten. Kommunikation, Arbeit, gegenseitige Rücksichtnahme, soziales Verhalten, der ganze Quatsch. Wenn das alles ersetzt wird maschinell und wir das, und das als perfekte Welt definieren, weil dann niemand mehr auf dem Gurkenlaster liegen muss, warum Mensch?
Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, dass ich, ja, das ist interessant, was du da sagst, nämlich wenn der menschliche Daseinszweck nicht mehr ist, sich in seinem Leben zu entwickeln,
richtig,
dann lebst du ja wie eine Hornisse. Dann lebst du ja im Grunde nur noch deinen Lebenszyklus durch und dann so.
Aber du hast sogar, als Hornisse sogar noch einen Sinn.
Ja, aber das ist, ja, eben, also die Frage ist, tatsächlich, wir haben Arbeit und Sinn ist bei uns eng verknüpft miteinander. Okay. Also das kann jeder bestätigen, der mal arbeitslos war oder so.
Ist Glück und Unglück sind
ganz nicht eng. Einfach und ich glaube, ich bin da auch missverstanden worden. Ich sage, ich lebe eben überhaupt nicht in großer Faulheit, sondern ich denke über einen Text unendlich viel länger, glaube ich, nach als
ich komme viele, auch so kreativ. Ich finde das ja auch.
Viele meiner Kollegen so. Also ich behaupte auch, dass deswegen das auch funktioniert. Nur diese reine, ich schäme mich oft, wenn ich das sehe, also ich habe oft das Erlebnis, wenn ich mit einem Arzt rede, der 48-Stunden-Schichten hat, dass ich denke, fuck, ich bin im Grunde, dann lebe ich ja wie ein Penner im Vergleich, aber es ist eine ganz andere Tätigkeit. Trotzdem erlebe ich das oft halt, dass dieses, wenn, nur noch das als letztes Beispiel, weil jetzt Deutschland gegen Holland gleich läuft, wenn ein Arzt weniger damit beschäftigt wäre mit Krankenkassenabrechnungen und dass er halt Hallo sagt und Hm sagt und Hm, sondern auch mehr lesen würde darüber. Ich habe das so oft gehabt, dass ich mit dem Arzt eigentlich lieber gegoogelt hätte zusammen und er erklärt mir, weil ich teilweise, ich glaube, wenn du als nicht idiotischer Mensch googelst und das ist steht zu Unrecht im Verruf, weißt du manchmal zu bestimmten Sachen mehr als der Arzt, der seit 20 Jahren sich nicht mehr fortgebildet hat zu dem Thema. Dass du dann sagst, Sie sagen das, aber hier steht das, können Sie mir das erklären, anstatt dass er sagt, du bist ja, wir haben da irgendwas gebohlt, das hätte ich das irgendwie bei MySpace gerade, hätte mein Kumpel mir zugeraunt.
Im Second Life.
Ich habe echt krass, ich meine, überhaupt mit einer schwangeren Frau bist du ja oft beim Arzt und du erlebst viel lustiges Zeugs, aber okay. Dazu beim nächsten Mal mehr.
Im nächsten Buch.
Egal. Lass uns doch einfach sagen, es ist egal.
Wir haben jetzt auch so einen
bunten
Gemischtwarenkorb. Wir müssen es anders machen. Wir hatten ja heute auch, das war ja auch keine Konsens. Ich glaube, es bringt wenig zu fragen, über was sollen wir reden? Und da kommen, ich glaube, 27 Kommentare zum Thema, über was wir denn alles reden sollten. Ich glaube, wir haben jetzt ein buntes Potpourri und eigentlich, was man sich wünschen sollte, sollten wir das jemals hier nochmal machen, wäre dann eher, wir haben jetzt Themen angerissen, wo sollten wir die eigentlich nochmal vertiefen? Ich glaube, das ist vielleicht der konstruktivere Ansatz.
Also sollten wir, ich glaube, wir machen das ab jetzt. Ich glaube, Matthias tut jetzt so, als würde er das nicht mehr, ich glaube, er mag das.
Der große
Bosch Vorteil lebt ja nicht mehr in Berlin.
Der große
Vorteil. Oder macht er das?
Nee, ich bin jetzt ja gerade aus dem Urlaub wieder zurück und ich habe jetzt über Umwege erfahren, über einen SMS-Kontakt, aber alles, keine Ahnung. Aber der große Vorteil an unserer Situation ist jetzt, dass du unmittelbar in meine Nähe gezogen bist. Das erste Mal, seit du in Berlin bist, wohnen wir wirklich 2 Straßen voneinander entfernt.
Ja, das ist sehr erfreulich. Ich wohne in Prenzlauer Berg.
Und wir haben jetzt auch bald 7-jähriges.
Way!
Yeah! Fuck the shit out.
Und dann am 7-jährigen sagt er mir, dass er mich für eine soziale Belastung hält. Das ist natürlich auch erstaunlich.
Ja.
Ich habe tatsächlich...
Du würdest noch irgendwas Intelligentes sagen, oder?
Ich habe heute ganz am Rande was von Michael Lobo gelesen zum Thema irgendwie offen. Hast du was gelesen?
Nee, ich schlafe nicht mal gerade, weil
du
ich
Du schläfst arbeite. Nicht mehr. Nee. Ich habe daran gedacht, also das ist das, was mir beim Thema Shitstorm immer einfällt, dass ich, seitdem ich irgendwie publiziere, immer in Kontroversen war und das aus meinem Alltag überhaupt nicht kenne. Also niemand regt sich ernsthaft über Dinge auf, die ich sage. Habe ich noch mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Und ich war auf dieser Vox-Sendung und da habe ich gesehen, als sie das transkribiert, das als Buch rausging, ich das Buch gelesen habe, dachte ich, oh, was habe ich denn da gesagt? Das ist ja. Und sie meinte, bei niemandem wäre das so sehr auseinandergeklafft, dass was ich sage und wie ich sage, das ist halt einfach, dass du es geschrieben siehst, denkst, oh Gott, ich habe wirklich immer zugedacht. Deswegen, gut, dass ich bei dem Podcast, dass das so ein Ding gegeben hat, aber am Ende sind das 20 Leute auf Twitter, die sind auf.
Aber nicht zu unterschätzen. Ich unterschätze, ich akzeptiere jede Meinung.
Ich akzeptiere auch jede Meinung.
Okay, mein Name ist Eckart von Hirschhausen. Ich bedanke mich, dass ich hier zu Gast
bin. Habe ich gesagt, dass ich mein Buch überlegt habe zu nennen? Der Penis wächst mit seinen Aufgaben.
Lass mal kurz den Werbeblock. Du hast jetzt gerade 2 Drehbücher draußen, ein Buch.
Ich habe keine 2 Drehbücher draußen. Ich habe ein Exposé verkauft an eine Produktionsfirma und ein Drehbuch liegt bei einer Produktionsfirma. Das ist auch ein Thema fürs nächste Mal.
Sehr gut. Mein Name ist Eckart von Hirschhausen.
Wo er immer sagt, ich arbeite nicht.
Naja, daran arbeitet er seit 2 Jahren. Mein Name ist Eckart von Hirschhausen. Bewegung tut gut. Halten Sie sich fit.
Niemand weiß, was Matthias Richel eigentlich arbeitet.
Und
er ist immer tierisch beschäftigt.
Ja. Und Finger weg von den Drogen.
Warum?
Ich wollte jetzt irgendwas.
Nein, also fahren Sie sicher nach Hause.
Fahren Sie sicher nach Hause. Bitte schneiden Sie sich an.
Ja, ich gucke jetzt Deutschland.
Ja, ich auch. Was sagt man schnell? Ein Tipp? 3-1 für Holland, oder? Ja. Bis dann. Tschüss.